Retroface, der Podcast. Januar 1994. Bryan Adams bittet musikalisch um Vergebung, Ace of Base sehen Zeichen und mit Crying haben Aerosmith nicht nur eine schöne Ballade in den Charts, sondern sorgen im Video mit Alicia Silverstone für den ein oder anderen Tagtraum. Zumindest bei mir. Im Kino startet Perfect World mit Kevin Costner und Bruce Willis gibt erneut einen knallharten Cop in tödliche Nähe. Die Deutsche Reichsbahn fusioniert mit der Deutschen Bundesbahn und wird zur privatisierten Deutschen Bahn AG. Seitdem genießen wir Bahnfahrten in vollen Zügen. Mit dem Ziel, einen Weltraumrekord durch einen Langzeitaufenthalt von 14 Monaten aufzustellen, starteten drei russische Kosmonauten mit dem Raumschiff Soyuz TM-18 zur Raumstation Mir. Und in Sachsen-Anhalt wütet ein Orkan übers Land mit 180 km/h. Und damit ein herzliches Willkommen im Retroplex-Podcast, deinem in Erinnerungen schwelgen Podcast Abteilung Videospiel. Präsentiert von Retroplex, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Vergiss nicht, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz zum Verkauf anbietest, schicken wir dir gratis Luftpolsterumschläge und Paketklebeband nach Hause. Und jetzt sagen wir erstmal dem Wolfgang Hallo. Wolfgang, grüß dich und ein gesundes neues Jahr wünsche ich dir.
Wunderschönen guten Tag und ein gesundes neues, verzocktes 2024. Auch in deine Richtung.
Alter, 2024.
Ja, Mann.
Wahnsinn.
Alle Leute, die 2000 geboren sind, werden dieses Jahr 24. Wahnsinn.
Das ist also eher so, jeder, der 2006 geboren wurde, wird dieses Jahr 18.
Ja, ist auch krass, ne?
Oh Mann, naja. Es ist, wie es ist, aber wir sind frohen Mutes. Wir freuen uns auf eine gepflegte, mindestens anderthalb Stunden Runde Podcast-Sause, sprechen über unsere Weihnachtsgeschenke, die wir bekommen haben, sprechen über das beste Aladdin, wo geben tut auf Welt, nämlich das für Super Nintendo. Hat er sich gleich verschluckt. Sprechen über, jetzt habe ich vergessen, was das für ein Viech ist, über schnelle Ninja-Zools. Ich habe keine Ahnung, was der Zool für ein, eine Ameise ist, das stimmt. Sprechen über Skyblazer, über Landstalker, Mystic Quest Legend für Super Nintendo, da habe ich eine kleine Story dazu. Ja. Ich freue mich drauf, mit dir in Erinnerungen zu schwelgen.
Das wird ein Spaß. Januar 1994. Wann war denn das?
Vor 30 Jahren.
Das waren so die letzten zwei Jahre Schule bei mir. Brachen da an. Naja.
Witzigerweise musste ich da heute Vormittag auch drüber nachdenken, weil bei mir war es das letzte Jahr Schule. Also ich bin 95 aus der Schule raus.
Ja, okay. Also dann bei mir waren es noch drei Jahre, noch drei volle Jahre oder zweieinhalb.
Genau.
Genau. Aber ja. 1994. Das Jahr unserer ersten Konzerte.
Stimmt, Cannibal Corpse war es.
Im November.
Kann mich noch gut dran erinnern.
Ja.
Und es ist auch, um beim Videospielethema zu bleiben, es ist das Jahr, wo die PlayStation 1 dann im Herbst erscheint. Wir das aber noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil sie dann in Europa ja erst ein Jahr später kam.
Ja.
Wenn ich das jetzt zeitlich genau zusammenbringe, aber ich meine, es war 1994 im Herbst, dass sie mit Ridge Racer in Japan erschien.
Ja.
Und ich ja damals völlig, also niemals auf meine Tipps hören, ob eine Konsole gut wird oder nicht. Ich habe damals, als ein Freund mich gefragt hat, ob er sich einen Saturn kaufen soll oder eine PlayStation, hatte ich quasi so das 3DO noch im Hinterkopf und habe damals zu ihm gesagt, ihr kauft doch nicht von Sony eine Konsole, kauf eine von Sega, die haben Ahnung.
Die wissen, was gespielt wird.
Aber echt, oh boy, lag ich falsch.
Krass. Ne?
Aber mei, ja, verrückt, was da eben draus wurde. Und das Gleiche hatte ich dann ja Jahre später, als die Frage so aufkam, ob der Nintendo DS ein Erfolg wird. Oder auch die Wii. Ganz ehrlich, als die Wii damals angekündigt wurde, ich habe ja nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, was für ein Quatsch.
Ja, ein GameCube mit Schüttelcontroller. Aber
genau.
Dazu kommen wir in 10 Jahren.
Ja, richtig. Ja, eher länger noch, genau richtig. Ja, ja wie gewohnt, hm? Wir starten. Was hat er gekauft?
Wir starten.
Was war da los?
Ja, also es ist nicht so viel Zeit vergangen und ich habe auch nicht so viel eingekauft, aber ich habe mir ein Road Rash 3DO in der Longbox mit Soundtrack-CD gegönnt.
Mit Soundtrack-CD, okay, ist das
Ja,
was Besonderes, oder? So
es
eine
gab die,
Auflage mit extra Soundtrack.
genau, es gab diese 3DO-Longbox-Version, mit einer Soundtrack-CD, mit, keine Ahnung, Soundgarden, was damals so in war und was man, glaube ich, auch hören konnte im Sp nee, nicht im Spiel, sondern irgendwie in den Zwischensequenzen oder irgendwo konnte man die paar lizenzierte Lieder hören. Und da gab es halt auch eine Auflage mit einer Audio-CD. Und habe ich in einem ganz guten Zustand für, ja, okayes Geld in den USA ersteigert.
Du kaufst immer wieder in den USA Sachen, gell? Höre ich immer mal so raus.
Ja, weil es halt ist halt die Longboxen, wenn die überhaupt mal auftauchen in Europa. Also ich hatte eins beobachtet, das ging für unglaubliches Geld, wurde auch nicht wieder eingestellt direkt danach. Das gibt es ja auch gerne mal. Also es war einfach weg und es gab dann keine mehr. Und es gibt super viele, die halt völlig verranzt aussehen. Ja, das war halt mein Angebot in den USA mit, wie heißt das, Preisvorschlag und so weiter. Und da ging es halbwegs. War jetzt kein Superschnäppchen, aber war gut.
Ist aber natürlich, ja, diese Longboxen sind natürlich auch extrem schwierig
Ja.
in schönem Zustand zu bekommen, weil sie einfach über die Jahre, 30 Jahre, halt
Ja.
einfach sich auch
Ich meine,
abkrabbeln.
auch die hat ein bisschen Kantenverschleiß, aber zumindest kein Abriss wie sonst von irgendwelchen Stickern oder sowas. Also, die sieht insgesamt schon ziemlich gut aus. Von daher war es schon okay.
Cool. Hast du es gleich ins 3DO gepackt und angespielt?
Na, ich habe ja kein 3DO mehr.
Oh.
Ich habe da mein 3DO
Das war mir gar nicht bewusst.
letztens auf der Börse veräußert, weil ich
Ach,
gedacht
das
habe,
war dein letztes
das war
3DO.
mein letztes 3DO, genau. Weil ich
Ah,
gedacht habe,
okay, das
okay,
wusste
ich
ich ja gar
brauche das
nicht.
jetzt, ich brauche es halt nicht mehr. Aber das wollte ich einfach schön als Longbox neben Wing Commander 3. Ich habe so ein paar Spiele, weil mir die Longboxen halt gefallen. Die finde ich super.
Verständlich.
Und da wollte ich das noch haben. Mir fehlt jetzt nur noch eigentlich Need for Speed, will ich noch in der Longbox und dann hat sich's auch. Mehr brauche ich dann für 3DO nicht.
Ich würde mit den Longboxen echt die Krise kriegen, weil man da das Regal komplett neu umsortieren müsste, weil sie halt so hoch sind.
Ja, das ist auch in einem Extra-Regal. Das ist nicht in meinen Standard-CD- und DVD-Regalen. Weil es geht einfach nicht.
Ja, wann?
Aber es sieht halt so
Ja.
cool aus. Ich mag die so, diese Boxen. Die haben halt was. Das ist noch irgendwie so was Besonderes. Und ich sag mal so, sie gehen auch nicht so schnell kaputt. Natürlich ist es halt immer Papier. Du musst ein bisschen drauf aufpassen, aber sie fallen halt nicht gleich auseinander wie die ganzen Dreamcast-Dinger, also die europäischen. Das war ja wirklich
Ja
absolute
gut,
Grütze.
ja, die schaut man ja nur an und sie brechen,
Ach,
das
das ist
stimmt.
so, alles Wahnsinn. Also das geht mir
Ja.
wirklich auf den Senkel. Die Dreamcast-Sachen, PAL, das ist wirklich absoluter Albtraum.
Was rotiert es sonst bei dir so im Laufwerk? Was hast du gespielt?
Paar Sachen jetzt für den Podcast halt. Dann habe ich tatsächlich die PS3 aktuell so ein bisschen wieder für mich entdeckt mit der Abwärtskompatibilität und habe ein bisschen Gradius 5. Weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gequatscht hatten. Gradius 5 habe ich mal angezockt und ja, ansonsten nicht viel.
Das ist ja
Nichts
nicht viel,
weiter.
das kann man nicht besser sagen,
Ja,
ja.
ist nicht viel, aber so ist es halt.
Ja, ich musste, weil wir gerade vor uns davon gesprochen haben, Platz im Regal zu haben, ich musste tatsächlich, obwohl ich ja vor einem Jahr erst das neue Regal bekommen habe, dezent Platz schaffen,
Oh.
weil es ist, obwohl die Switch-Spiele ja nicht so groß sind, ist doch einiges eingetroffen, was ein bisschen mehr Platz verschwendet, sage ich mal.
Es war
Es gab
Black
ja bei
Friday.
Naja, es gab ja bei Strictly Limited Games den 20% Verkauf und da habe ich ein bisschen abgegradet. Zum Beispiel, ich hatte ja die kleinen Versionen von Cannon Dancer, von Death Smiles 1 und 2 und von Draenos und die habe ich jetzt jeweils geupgradet in die Collectors Editionen. Und der Witz ist, dass die Collectors Editionen dann jeweils doch, die
Riesig
sind gar
sind.
nicht mal so klein. Das sind halt so irgendwie wahrscheinlich 10 Switch-Spiele zusammengebündelt. Ist ein so eine Collectors-Edition. Aber egal, ich habe sie mir eingebildet, wollte die gerne haben. Ja, und dann kam für die Switch noch das Ghostblade HD. Das ist, weiß nicht, ob du es von Dreamcast noch kennst,
Ja.
von Hucast, der, ich sag mal, Dodonpachi-inspirierte Shooter, den sie dann eben auch noch in HD für die PS4, für die
Gab's für die
PS4
Xbox,
und
glaube ich,
Switch.
auch, oder?
Aber nur als Download.
Ja.
Genau, und ich meine, für PS4 und für die Switch gab es oder gibt es halt jeweils auch als Disc-Variante. Und ich wollte es für die Switch halt ganz gern noch haben, nachdem ich die für die PS4 irgendwann abgestoßen habe, weil du weißt ja, ich sammle ja eigentlich das meiste nur für die Switch, wenn es technisch sehr identisch ist. Genau, dann kam das. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt, dass ich drauf warte, auf das Paket aus den USA mit der Turtles Collection, mit Turtles Shredder's Revenge, mit der Alvas Collection und Pocky und Rocky, die ich alle beim Black Friday auf Amazon USA gekauft habe.
Ja.
Dann, ja, und da ist halt, My Turtles Collection braucht man nicht viel dazu sagen, die gehört meines Erachtens nach, wenn man die früher gespielt hat und die Teile gern mag, ist das ein absoluter No-Brainer. Mhm. Also für die, was habe ich jetzt gezahlt, 26 Euro für eins. Das, und Shredder's Revenge sowieso auch, grandios gutes Spiel, und kann man sich schon hinstellen. Das Pocky und Rocky war eher so ein, aber auch das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt gehabt, das war halt irgendwie $11,50 und da dachte ich mir so, komm, shoot 'em up, kann man schon mal eintüten. Dann kam ein Kickstarter rein noch. Und zwar die Virtual and Game Boy Anthology von Geeksline, was ein 2,6 Kilo Trümmer ist mit 550 Seiten und jedes Game Boy Spiel und jedes Virtual Boy Spiel irgendwie mit Screenshots und Packshots und Beschreibungen und ja, so ein riesen Coffee Table Ding.
Okay. Und alle? Also Japan, USA, PAL oder?
Ich glaube ja. Wenn ich mich jetzt nicht, ich habe, das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich reingeblättert habe. Ich meine, da war alles drin.
Okay, cool.
Und das fand ich ziemlich cool. Ja, hat mir gut gefallen.
Nicht schlecht.
Ich mag die Bücher von denen sowieso. Also da gibt es ja auch dieses Engine-Buch, wo ich dann gelesen hatte, irgendeiner in einem Forum schrieb dann damals, ah, da wären inhaltliche Fehler und so weiter. Aber mir war nicht gleich was aufgefallen und ich mag einfach das Grunddesign von diesen Büchern. Ja. Ich freue mich einfach, wenn man die so im Schrank stehen hat und hin und wieder mal durchblättern kann.
Genau.
Weil die halt auch eine geile Druckqualität haben.
Ja, die sind cool.
Dann habe ich noch Dodonpachi Saidai Ojo mir gekauft in der japanischen Collectors Edition.
Für die Switch.
Das ist auch für die Switch, genau. Das hatte ich irgendwie festgestellt, dass das in Japan jetzt ein bisschen angezogen war im Preis. Also das war in dieser Collectors Edition jenseits der 10.000 Yen. Und da habe ich dann gedacht, komm, dann schlägst du noch ganz schnell bei NetGames zu, weil die hatten das für 60 Euro.
Okay.
Und es ist dann zwar umgerechnet in etwa das Gleiche, aber ich habe so gedacht, bevor es jetzt wirklich noch richtig ausufert, kaufe ich das lieber mal gleich noch.
Eine gute Idee.
Dann habe ich, du weißt ja, das Game Gear Aleste 3 ist ja das ROM gedumpt worden am Ende aus der Switch-Variante, so dass man es eben ja im Emulator auch spielen kann. Und findige Bastler haben da tatsächlich ein lauffähiges Game Gear-Modul gebastelt und haben das Ganze auf Etsy zum Kauf angeboten.
Aha.
Und dann habe ich beschlossen, dass ich so ein Game Gear Aleste 3-Modul brauche. Habe mir auf Etsy auch dazu dann noch die Anleitung gekauft. Auch schön im japanischen Game Gear-Format. Und eine Originalverpackung davon habe ich ja tatsächlich über einen Freund bekommen.
Ja,
ich erinnere. Der die direkt damals bei M2 in Japan bekommen hat. Also wirklich, das ist eine Originalbox und das finde ich halt ziemlich cool. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach so einem Plastik-Inlay von einem billigen japanischen Game Gear-Spiel. Und dann habe ich quasi ein selbst zusammengefrankensteintes Aleste 3.
Sehr cool.
Ja, finde ich irgendwie auch tatsächlich geil.
Wie ist die Qualität vom Modul und Anleitung?
Super. Sieht echt nicht wie eine Repro aus. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die Game Gear-Anleitungen früher, wenn du die dir heute anschaust, die sehen ja auch nicht so perfekt aus.
Du, ich hab einen Ex-Battler, PAL. Ich glaube, wenn ich das heute hier jemanden anbiete, die sagen zu mir, ey, das ist doch kopiert. Das ist doch ein... Weil das ist wirklich, das muss damals, also das habe ich damals hier im Laden gekauft. Also wirklich, und das sieht so hart kopiert aus. Also die letzten Auflagen teilweise halt wirklich absolut miserabel gewesen. Aber es ist ein Original. Ja?
Hey. Ich würde sagen, jetzt hier bei dem Game Gear Aleste, das ist mal so ein Glossy-Druck, aber richtig schön hochauflösend. Und ja, also ich bin absolut zufrieden. Schaut super aus.
Cool.
Und dafür, dass man es sowieso nicht kaufen kann,
ja,
dachte ich mir so, kann man das so zusammenstückeln. Am Ende der Geschichte, wenn ich alles aufaddiere, ist es ein völliger Wahnsinn, was ich ausgegeben habe. Aber trotzdem ist es cool, das so im Regal stehen zu haben.
Genau.
Cool. Dann, nachdem ich den Terminator, wie heißt er mit Untertitel, Resistance, ja durch hatte, und wusste, dass das Entwicklerteam eben das Robocop auch gemacht haben, habe ich mir das Robocop Rogue City für die PlayStation 5 jetzt noch gekauft. Habe allerdings noch nicht reingespielt, sondern erstmal nur auf den Haufen mitgelegt. Aber das wird jetzt die nächsten Tage wohl mit dran sein, weil auf das habe ich ziemlich Bock. Noch dazu, weil das grafisch recht fett sein soll. Genau, ich habe mir noch bei NetGames Under the Waves eingetütet. Das ist von gepublished von Quantic Dreams.
Ja.
Mhm. Und ist halt auch so ein, also es spielt in den 70er Jahren in einer Unterwassertauchstation mit einem Taucher, Forscher, Wissenschaftler, der sich da irgendwie selbst zu sich findet.
Mhm.
Und das klang irgendwie so interessant und ein bisschen anders mal, dass ich gedacht habe, das will ich mir anschauen.
Cool.
Und das ist jetzt auch, was das ist ein nice Preis, das kostet 30 Euro.
Weil es gibt ja auch für die One quasi, aber gibt es es als Retail?
Ich bin nicht informiert.
Muss ich mal gucken.
Weiß ich nicht.
Okay. Weil die Quantic Dream Spiele fand ich eigentlich immer cool.
Genau das war der Grund bei mir, dass ich mir gedacht habe, es ist zwar nicht selber von Quantic Dream, aber wenn die sagen, sie publishen das, weil es in ihr Portfolio passt, habe ich mir dann gedacht, werde ich es mir halt schon mal anschauen.
Okay.
Ja, und das war es bei mir an Dingen, die ich gekauft habe.
Ich hab danach gesehen, Cruisin' Blast. Ist das?
Ah, das steht auch auf der Liste,
ist
stimmt.
Ist das eine Compilation oder?
Nee, das ist das letzte. Cruisin' Blast war ja quasi nach Cruisin' Universe. Hieß das Cruisin' Universe?
Es gab Cruisin' Exotica und Cruisin' World.
Das war das letzte, genau.
Und Cruisin' USA.
Nach Cruisin' Exotica halt.
Ja, okay.
Ist das ja jetzt vor 2 Jahren oder so kam ja ein Cruisin' Blast.
Mhm.
Und das hatte ich ja als Download. Und dann habe ich jetzt gedacht, ach komm, das gefällt mir so gut, das willst du auch als Retail haben. Und da ist das auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube, was habe ich gezahlt? 22 Euro oder so. Das ist irgendwie das Schöne. Die Switch-Spiele machen auch so Spaß zum Sammeln, weil es ganz viele Titel gibt, die einfach auch günstig zu haben sind.
Ja.
Weißt du, also das ist ja nun, natürlich ist es auch Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal gleich 70 Euro abdrücken musst für irgendein Spiel.
Ja, ja, es ist übersichtlich. Was man da
genau, richtig
investieren muss, von daher.
Richtig. Okay. Ja, und gespielt, wie schon erwähnt, ich habe Terminator Resistance beendet.
Mhm.
Und das ist also wirklich, ich kann es jedem, der irgendwas mit Terminator anzufangen weiß, auch mein, das war ja mein Fazit auch im Dezember schon, jeder, der damit was anfangen kann, kaufen, spielen. Gibt es für unter 20 Euro, 15 Euro, irgendwas kostet das. Man kann die PS4-Variante kaufen und upgraden auf die PS5 gratis. Und das sollte man nur vorher tun, weil der übernimmt die Spielstände nicht, ist mir aufgefallen. Ich habe es dann halt nicht nochmal gespielt. Ich habe es auf PS4 durchgespielt. Und das ist absolut lohnenswert. Wirklich tolles Spiel. Natürlich mit Schwächen, aber gerade so Gesichtsanimationen oder so, das ist alles nicht so geil. Oder es gibt so Stellen, da ploppt halt auf einmal dann ein Terminator ins Bild und ist dann da, der vorher gefehlt hat.
Ja.
Aber alles keine Breaker, wo du jetzt sagst, das kann ich nicht spielen aus dem Grund.
Mhm.
Also wirklich ganz, ganz geil. Und wenn du dir überlegst, das Entwicklerteam, von wo die gestartet sind mit Rambo, was ja eher Schrott ist, und jetzt mit Terminator und jetzt der Robocop soll auch wieder so gut sein. Also ja, ich bin begeistert, wirklich.
Klingt gut. Klingt ja richtig gut.
Dann habe ich noch das Like a Dragon weitergespielt. Das aktuelle halt, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Und habe mich aber dabei erwischt, dass ich am meisten dann bei der Sega Classics, bei dem Daytona 2 Rennspiel in der Spielhalle hängen geblieben bin. Ja, das Ding ist so, ich hatte mein letztes Yakuza, wo das ja dazugehört, was ich gespielt habe, war das erste auf PS2.
Mhm.
Was ja damals so diesen Ruf hatte, so, das ist wie Shenmue und nachdem kein Shenmue kommen wird, dann musst du Yakuza spielen und so weiter.
Ja, genau.
Aber irgendwie hat diese Reihe mich nie so richtig gehuckt. Und das ist diesmal irgendwie auch wieder so. Man saugt natürlich total dieses Gefühl ein, dass man irgendwie in Japan durch die Gegend läuft und das und in die Läden reingehen kann. Und das ist schon alles total geil. Aber es hält mich nicht so fest, dass ich jetzt irgendwie das durchspielen werde. Also ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde.
Ja, naja.
Es ist irgendwie mir alles zu langwierig.
Hauptsache du spielst das Daytona 2 oder Super Sega, wie es auch immer heißt, ne?
Das ist aber, das ist wirklich
cool.
Das macht natürlich Laune. Ja. Und es gibt ja bei Digital Foundry gibt es ja ein Video dazu, wo sie die Arcade-Variante mit der von Yakuza jetzt vergleichen und kommen ja echt zu dem Fazit, dass es einfach wirklich eine fast perfekte Emulation ist. Das ist halt schon geil. Ich hoffe immer noch, dass jemand, das habe ich nämlich jetzt rausgefunden, so ein bisschen beim Recherchieren, es gibt einen Yakuza Arcade Machine Standalone Player. Was bedeutet, dass du eben die Spiele der Yakuza-Serie rausgerippt Standalone spielen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob auf PS3 oder ob das dann für PC gedacht war oder so. Aber die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, wenn sie jetzt schon so einen geilen Emulator für Supermodel 3 gemacht haben, dass dann vielleicht auch irgendwann mal Scud Race läuft.
Ja, das wäre super.
Und dieses Emergency Autorennen, wo du den Krankenwagen fährst, auf was ich ja auch voll Bock habe.
Crazy Emergency quasi.
Genau. Genau. Emergency Taxi.
Genau, Crazy Emergency Taxi.
Ah, ja.
Ach, herrlich.
Und ich habe die PS3 ja auch so ein bisschen für mich wieder entdeckt gerade und gehe völlig fest an Dead Nation. Diesem Twin-Stick-Shooter, wo du von Hausmarke oder Hausmark, ich stolper jedes Mal drüber, wo du einfach, ich bin jetzt nicht der riesen Twin-Stick-Shooter-Fan, weil ich mir immer so ein bisschen schwer tue da mit der Koordination, aber das Dead Nation spielt sich
das
so
super,
grandios ne? gut. Ja, absolut genial. Noch dazu, es fühlt sich halt so, die Vibes sind so Resident Evil 2-mäßig so ein bisschen, mit natürlich viel mehr Action, aber halt so schön gemalte Bitmap-Optik, extrem stylische Optik auch, wie in diesem Krankenhaus und wie du dieses Hochhaus hochkraxelst, dann die Zwischenbilder, wenn die Geschichte erzählt wird. Also das ist so richtig, richtig geil auch. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Echt super. Ich habe das damals bei der PS3 ja gekriegt, wo es diese, da wurde doch das PSN mal gehackt, 2011. Die Älteren erinnern sich. Und da hat auch dann Sony irgendwie, ich glaube, 3 Spiele verschenkt. Wipeout, Streets of Rage hatte ich und dann noch Killzone für die PSP irgendwie als Download für die PS3 und halt dieses Dead Nation. Und da habe ich das damals auch schon ausführlich gezockt. Das war schon
im Nachhinein cool. Eigentlich ein Wahnsinn. Das PlayStation Network, das war lange down damals, gell?
Ein paar Monate, glaube ich.
Naja, ich glaube auch.
Das
war eine ganze Weile.
Ja. Fiel mir wieder ein, wo du es jetzt erwähnt hattest neulich, wo ich gedacht habe, ja, das war damals schon ein Ding.
Ja, und dann sind wir in unserem allseits beliebten Segment der Retro-News. Oder hast du vorher noch irgendwas zu erzählen?
Ich habe nichts zu erzählen. Nee.
News, und ich hätte News, aber gleich News. Eine Frage zu den Retro-News.
Ja.
Also nicht an dich, sondern an die Hörer. Ach mit so. Dir redet ja wieder mal niemand.
Mir redet ja keiner.
Nee, das ist auch gerade recht spontan. Mich würde interessieren, ob das Segment der Retro-News, nachdem das ja nur einmal monatlich ist und damit die News ja gerne auch schon wieder ein bisschen veraltet sind, gerade wenn wir ein bisschen vorproduzieren, ist das immer schwierig, ob das so ein Segment ist, wo man sich als Hörer auch vorstellen könnte. Das würde ich mir auch anhören, wenn das wöchentlich oder 14-tägig käme, das Format. Insofern, ja, lasst uns das mal in den Kommentaren wissen. Ich prinzipiell hätte nämlich Bock drauf, das zu machen. Wäre dann auch ein eher kurzer Podcast. Ich denke jetzt mal, das würde man dann so über 20 Minuten oder so machen. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nicht komplett durchdacht. Er hat einfach mal losgelabert, der Christian.
Einfach aber, mal machen.
Wie er das ne? so gerne tut. Einfach mal machen, genau. Nee, aber mich würde interessieren, schreibt es in die Kommentare, falls das was wäre, wo ihr denkt, das würdet ihr auch anhören oder nee, das ist das Segment, was ihr am liebsten nicht drin hättet in unserem normalen Podcast, weil es euch am wenigsten interessiert oder so. Also ja, einfach
sag mal Bescheid.
Wir sind bei den Retro-News. Ernst aufs Fahrrad.
Ja.
Und zwar, das Samurai Showdown RPG ist nach nun, ich glaube, 23 Jahren oder 26 sogar, gepatcht worden mit einer englischen Fan-Translation fürs Neo Geo CD. Und ich gestehe, da habe ich schon so ein bisschen Bock drauf.
Okay.
Einfach, weil es ein Rollenspiel, was man noch gar nicht irgendwie großartig auf dem Schirm hatte, jetzt mal in spielenswert ist. Und vielleicht kann ich dann in einem der zukünftigen Podcasts was dazu sagen. Genau, spielbar. Genau.
Spielenswert wird sich noch zeigen.
Ja, okay, das stimmt. Hoffnung kam auch auf, dass das vielleicht dann ja diese Übersetzung auch geportet wird für den Saturn.
Da gab's
Weil auf Saturn gab es das Samurais, ja, gab es das auch.
Okay.
Gott. Und das wäre natürlich cool, wenn die Daten, die da einfach übersetzt wurden, dann mit übernommen werden.
Okay.
Nochmal englische Fan-Translation, und zwar das Far East of Eden, Ciria für PC Engine, auch ein CD-ROM-Rollenspiel für die gute alte Engine, hat auch eine englische Fan-Translation bekommen. Auch da mal schauen, ich glaube, ich schaue da irgendwann mal rein. Dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ja die Video Game Awards.
Ja.
Und es gab während dieser Video Game Awards einen Sega Reveal Trailer, in dem sie sich auf alte Tugenden besinnen und vorgestellt haben, dass ein Jet Set Radio, ein Shinobi, ein Golden Axe, ein Crazy Taxi, ein Streets of Rage in der Mache sind. Und so wie ich es im Dokument hier geschrieben habe, da entfleucht mir ein What the fucking fuck, Hype, Hype, Hype. Ganz ehrlich, ich habe das Video gesehen und habe gedacht, wie geil. Was ist denn jetzt auf einmal los mit Sega?
Also ich fand's auch ziemlich cool, wobei ich mich eigentlich am meisten über das Crazy Taxi gefreut habe.
Okay.
Das hat so irgendwie so, ich bin kein riesen Jet Set Radio Fan. Ich mag den Style zwar irgendwie, aber das Spiel hat mich nie so wirklich abgeholt. Das Shinobi sah ganz cool aus. In dieser, das war wie so eine, ja, diese Scherenschnitt-Optik.
Also mein absoluter Favorite aus der Vorstellung war Shinobi.
Ja.
Und beim Streets of Rage bin ich vorsichtig gehypt, weil es halt in 3D ist. Aber da haben sie ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wer das entwickeln wird, bla bla, man weiß ja noch nicht so viel davon, Stand jetzt. Sie haben bei mir Vorschusslorbeeren, weil Streets of Rage 4 unglaublich gut war.
Das war super.
Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass am Ende so da Leute rangesetzt werden, die halt wissen, was sie tun.
Ja, ja.
So, und in 2 Monaten alles Mobile-Spiele,
Elle Badge. Ja, keine Ahnung, werden wir sehen.
Nee, aber also ich habe Bock drauf, muss ich schon sagen.
Ja, also das fand ich auch sehr einfach out of the blue so. Da war überhaupt gar nichts, was man hätte ahnen können. Und dann wirklich so die ganzen IPs da rauszuhauen. Also ich meine, es sind ja wirklich die oder sehr viele davon echte Sega-Klassiker.
An dem Zuge dessen gab es dann noch ein Interview in der Washington Post. Da ging es dann darum, was mit Virtua Fighter wird. Und da meinte, ja, typischer Fall wieder von Namen vergessen, meinte halt ein Entwickler, wahrscheinlich das Urgestein der Virtua Fighter gemacht hat, aber ich kann damit gerade nicht dienen.
Yu Suzuki?
Dass sie das durchaus, nee. Meinte da eben, sie haben das durchaus auf dem Schirm, aber sie haben so ein bisschen, sind halt am Recherchieren, wie man das gut machen kann, dass es einfach gegen Street Fighter auch Bestand hat. Weil einfach ein Street Fighter viel mehr Moves bietet und am Ende viel mehr Action und Virtua Fighter halt viel realistischer daherkommt. Und um da einfach die Leute abzuholen, ist man halt am Brainstormen und schauen, wie man Virtua Fighter für diese Generation auch spielenswert gestalten kann. Aber sie haben die Marken auf dem Schirm und das ist natürlich sehr cool.
Sehr schön.
Dann habe ich mir einen Gratis-Shooter angeschaut fürs Master System. Kann man auf itch.io runterladen, nennt sich Blast Arena und ist ein Arena-Shoot'em-up, was bedeutet halt einen Screen, dort durch die Gegend fliegen und rumschießen. So ein bisschen so Geometry Wars mäßig im weitesten Sinne.
Ja.
Genau. Dann, jetzt kommt eine News. Nein, sie hat nichts mit Glaylancer zu tun, aber mit einem Spiel, was Wolfgang fast genauso nah an seinem Herzen liegt.
Radiant Silvergun. Ach, von Super Deluxe Games. Und das kommt im Juni 24, ne? In einer super duper Riesenbox mit allem möglichen Trara muss ich natürlich haben.
Und mit dem kleinen Fliegerchen halt
genau,
auch.
In Metall.
Und genau, und ist es in Metall sogar?
Cool. Ich glaube, das war in Metall. Ja.
Okay. Und Super Deluxe Games ist ja quasi die japanische Tochter von Limited Run Games. Und am Ende ist jetzt dieses Radiant Silvergun Release, was in Japan kommt, ist, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, die Box, die man eben auch bei Limited Run Games bestellen konnte. Und die kommt eben so jetzt in Japan auch nochmal. Ist mir aber auch viel lieber, weil sie A günstiger ist und B leichter verfügbar. Weil in der Regel war es bisher immer so, wenn bei Amazon Japan steht, die kommt an dem und dem Tag, dann wurde die auch ausgeliefert an dem Tag. Und nicht so ewig lange Wartezeiten. Ich habe vor uns mal wieder geschaut, meine Rendering Ranger Collectors Box von Limited Run Games, die habe ich mittlerweile seit 15 Monaten bezahlt.
Okay.
Und die wird immer noch nicht ausgeliefert. Ja,
Wahnsinn.
genau. Also ist irgendwie auch auf der einen Seite natürlich egal, aber es ist so wieder der typische Fall von, wenn die dann hier ankommt, schiebe ich sie nur ins Regal und freue mich nur noch halb so sehr.
Ja, klar.
Weißt du? Das ist irgendwie so, die Faszination geht halt bei dieser Wartezeit so ein bisschen flöten. Dann nochmal Shoot'em Up, diesmal nicht für Saturn, sondern für Mega Drive. Und zwar das gute Eliminate Down, was ich tatsächlich ja sehr verehre, erscheint als Reprint über Retrobit und kommt leider in einem ziemlich hässlichen grünen
Es
Modul daher.
ist wirklich sehr hässlich. Also,
Fand ich schon auch.
das ist schon bitter, muss ich sagen.
Das Geile ist allerdings, es kostet ganz grob überschlagen auch nur 5% von dem, was der First Print aktuell
Und da
kostet.
muss ich gerade ein bisschen weinen, weil ich am Wochenende habe ich hier ein kleines Schränkchen rumgeräumt, was halt weg muss. Und da fielen mir ein paar Zettel von 2005 in die Hände. Da waren wir, glaube ich, im Januar mal in Japan. Und da war auch ein Kassenbon dabei für Eliminate Down.
Sehr schön. Was hast
10,
du gezahlt?
10.500 Yen.
Herrlich. Oh, das war quasi 10.000 Yen und noch die 5% Mehrwertsteuer
Ja,
damals.
genau.
Wahnsinn.
Ich könnte heulen.
Das ist okay, das ist krank, ja. Genau, weil ich es noch nicht gesagt habe, die 5% entsprechen also dann in etwa 70 Euro, ist der Preis, den man beim Dragonbox Shop für die Pre-Order zahlt. Wenn ihr euch beeilt, heute ist ja der 1. Januar, Pre-Orders sind bis morgen, 2. Januar, noch möglich im Dragonbox Shop. Und was ich heute auf Twitter noch las, das Super Cyborg, was es für PlayStation 4, ich meine auch Xbox One und die Switch gibt als Download, wird geportet fürs Mega Drive. Das Super Cyborg ist ein sehr, sehr guter Contra-Klon. Hat mir extrem gut gefallen. Der Dennis vom NES-Kommando hat das in einem Livestream mal durchgespielt. Und das gibt es tatsächlich nur als Download aktuell. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass es fürs Mega Drive dann in einer schicken Box daherkommt, weil das würde ich mir schon sehr, sehr gerne ins Regal stellen. Bin ich
Das muss ich
gespannt.
mir
Mehr
merken.
News. Ja, das musst du dir anschauen. Das ist ein richtig gutes Spiel gewesen. Und was ich heute auch noch las, und dann können die Leute ganz gut einordnen, wie viele Tage wir vorproduzieren. Datadiscs hat am Wochenende einen Newsletter rausgeschickt, dass der Soundtrack von Nights into Dreams jetzt auf Vinyl erscheinen wird. Und da wollte ich dich als ich das heute getippt habe, habe ich so gedacht, muss ich dich mal fragen, bist du noch so dran bei den Datadiscs, Vinyl-Releases?
Nur was mich interessiert, um ehrlich zu sein. Also ich hab ja einige schon, aber ich sammle jetzt nicht auf komplett oder sowas, sondern wirklich nur, wo ich sage, das hätte ich gerne, oder wo mir das Cover besonders gut gefällt. Also Nights ist jetzt nicht dabei.
Ich habe ja damals ich hatte ja jede. Immer es gibt ja immer diese Auflagen irgendwie da mit Splatter-Vinyl und
Ja,
so. Und
genau.
ich hatte die ja immer komplett gehalten und quasi immer gekauft bei Erscheinungstermin und muss sagen, ich bereue es genau gar nicht, dass ich sie alle verkauft habe. Das ist irgendwie, ich vermisse die auch nicht. Das ist komplett egal. Manchmal denke ich so, ich hätte gern die von Thunder Force 4 nochmal, einfach zum Dastehen haben. Aber dass ich die jetzt irgendwie, ja, irgendwie. Ist wirklich nicht schlimm, dass ich die damals abgegeben habe.
Nee, schlimm ist ja fast nichts, solche Sachen abzugeben, aber sie sehen ganz schön aus, das muss ich
Ja,
sagen.
schon, natürlich mit diesem großen Cover.
Das ist
Das ist
halt
halt
wirklich
mega
so
geil.
dieses, wie früher halt, die großen Cover auf den Platten, das war halt schon anders als diese fitzeligen CD-Cover. Oder jetzt noch kleiner. Ich meine, die Switch-Sachen sind ja auch sehr klein, was das Cover angeht.
Ja, das ist tatsächlich nervig. Also auch schon, auch bei Musik-CDs und so. Also wenn du ein wirklich schönes Artwork hattest, allein überleg dir, was es dann so gab, diese Gatefold-Sleeves in Vinyl. Ich meine, wie geil war das bitte? Das ist schon nochmal was anderes. Aber ich denke mir dann so, mei, den von Lightning Force, den vielleicht finde ich jemanden auch mal, der das Vinyl hat, und dann packt man das richtig schön auf den Scanner und druckt sich's einmal schön aus auf quadratisch und packt sich das dann einfach in den Bilderrahmen. Wäre auch schön. Das war ja sowieso bei mir immer im Haus die Idee, den Treppenaufgang so quadratische Bilder aufzuhängen, komplett von unten nach oben, mit lauter Videospielmotiven.
Da müssen wir mal
Mal
gucken, vielleicht
schauen.
kommen wir da ins Geschäft. Ich habe ja einiges hier
Zum
stehen.
mal scannen.
Die Thunder Force Sachen habe ich natürlich hier stehen, klar.
Mega. Ja, und dann sind wir schon so weit, oder? Wir springen in die Januar-Ausgabe der Maniac 1994. Bedanken uns wieder mal, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört, beim Klaus von Kultmax fürs zur Verfügung stellen der vielen, vielen, vielen PDFs.
Ja.
Und das erleichtert uns natürlich hier uns den Spaß sehr, weil wir es ganz komfortabel als PDF
Schön
durchscrollen
gescannt,
können.
genau.
Richtig. Ich würde sagen, wir springen gleich bei Seite 16 rein, außer du hast etwas anderes, weil da
Nee.
sind wir schön in der Import-Corner.
Ich habe eigentlich nichts anderes. Ich muss nur noch mal sagen, also jetzt auch, das ist jetzt die dritte Maniac-Ausgabe, also irgendwie, wenn man dann immer mal noch zu Videogames zurückschielt, also jetzt so in der Nachschau, also ist die Maniac schon, sieht schon deutlich wilder aus als die Videogames. Also das fällt mir total auf. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Maniac aufmache. Das ist irgendwie, die Videogames sieht noch irgendwie besser gelayoutet aus.
Naja, die Maniac hat am Anfang schon so ein bisschen was von Fanzine eher. Weißt du? Aber das, ich glaube, das hatten wir schon mal vor 2 Folgen irgendwann erwähnt. Der Vinnie Forster hat das ja mal in einem Podcast gesagt. Sie haben halt sich die US-Magazine angeschaut. Und wenn du dir die US-Magazine aus der Zeit anschaust, die sind auch so in diesem noch
Furchtbar.
flippigeren Stil irgendwie
Naja.
gemacht, ja. Ja.
Naja.
Irgendwie, ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Und da kommt nachher auch ein Bild von Heinrich Lenhardt, wo ich mir jedes Mal, ich stolper jedes Mal drüber und denke mir so, das habt ihr wirklich abgedruckt?
Ja.
Aber mei, war halt so.
Ehrlich.
Vor 30 Jahren, so war es halt.
Da konnte man sowas noch machen, ja.
Ja, in der Import-Corner, Seite 16. Es gibt einen Vorabbericht, ich denke, das wird dann groß getestet irgendwann, als es dann in Deutschland erscheint, von Secret of Mana. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Podcasts, die sich mit diesem Spiel beschäftigt haben. Dementsprechend können wir direkt drüber springen, weil ich hab jetzt das für jetzt nicht gespielt. Ich werde es mir anschauen, wenn das dann in Deutsch erscheint und dann nochmal getestet wird.
Genau, so sieht's aus in
Und
der großen Packung.
richtig, das wissen wir
Die
zumindest.
große Packung kenne ich, habe ich schon gesehen in meinem Schrank.
Und das letzte Mal hattest du gemeint, dass es nur in der Videogames vorgestellt wurde, das Kaio Flying Squadron. Und schon springt es mich hier in der Import-Corner an, in der
Es
Maniac.
wurde in der Videogames getestet. Und
So richtig getestet,
in der
genau.
Maniac wird es, glaube ich, auch in einem Jahr oder sowas nochmal getestet. Aber hier ist tatsächlich so ein kleiner, ja, ist rausgekommen. Und
Aber das siehst du mal, wie komisch das ist. Von der Wahrnehmung her habe ich immer. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, die Maniac hat viel mehr Importe getestet als die Videogames. Und
absolut.
tatsächlich, gerade in dieser Übergangsphase, merkt man aber, dass eigentlich die Maniac hat viel kurz besprochen als Importtest, aber nicht richtig getestet. Und getestet haben sie es dann als PAL irgendwann.
Ja, genau. Genau, hier
Komisch,
ist ja auch,
wie die Wahrnehmung
es
sich
ist
verschiebt.
echt schrill, ne? Aber gut.
Dann noch ein toller Import-Test
Oh
zu
ja.
R-Type 3.
Herrlich.
R-Type 3 ist, wenn man die erste Stage hinter sich hat, geht ein absolutes Feuerwerk los. Bin jetzt unsicher, ob da nochmal ein Test später kommt, aber
Ja,
da kann ich wirklich
ich
nur,
glaube
wer
schon.
Bock auf Hardcore-Baller-Action auf Super Nintendo hat, ist absolute Top 5 der besten Shoot'em-ups in 16-Bit. Es ist einfach grandios gut.
Ja, da lässt sich nichts hinzufügen.
Ja, muss auch sagen, bin ich immer sehr, das war so eins von den Spielen, das hatte ich japanisch immer wieder mal in der Sammlung und wieder verkauft und dann doch wieder gekauft, also in der Zeit, wo ich einen Laden hatte. Und jetzt habe ich aber nun seit wahrscheinlich 10 Jahren habe ich es in der Sammlung stehen und das geht da auch nicht mehr weg.
Ah, hier wird getestet im
Das.
Juni.
Ah, okay. Naja, bis dahin haben wir es dann geschafft, das durchzuspielen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin mal regulär in den dritten Level gekommen.
Ah ja, okay.
Damals. Das habe ich damals tatsächlich, habe ich mich wirklich hingesetzt und habe das gezockt. Und das war schon harte Arbeit.
Das ist ein krasser Memorize-Shooter. Da
Das
muss
ist
man
echt
ja
harte
wirklich jede
Arbeit, das
Stelle
Ding.
irgendwie lernen. Ja, ist richtig. Das stimmt. Es gibt einen furchtbar schlechten Game Boy Advanced Port.
Ja, steht bei
Der
mir im
ist leider
Schrank.
gar nicht gut. Ja, stinketeuer, aber nicht
Echt?
gut.
Ist der teuer?
Naja, der ist, ja, klar.
Okay.
Aber apropos nur gekommen bis in den dritten Level
Ah.
und hart erarbeitet. Auf Seite 24 in den News wird das Macross Shoot'em Up vorgestellt, was es für Super Nintendo auch gibt. Und das habe ich gestern Abend nochmal angespielt, das Macross Scrambled Valkyrie. Und das ist auch, also ich komme da nicht rein. Und dann ist mir aber aufgefallen beim Spielen, die drei Figuren, die man am Anfang auswählt, das ist, du erinnerst dich, letzten Monat hatten wir doch über diesen Crossover-Shooter gesprochen hier, XLA
Genau.
Raumschiff in Glaylancer
Glaylancer und
Umgebung,
Fall of
bla,
Force
genau.
4 und
Und die
alles.
auswählbaren Charaktere am Anfang, die sind von Macross Scramble Valkyrie.
Ach, wie lustig.
Ja.
Herrlich.
Das fand ich irgendwie ganz spaßig, das zu sehen. Im Übrigen habe ich da noch was dazu gelesen. Der Typ, der das gemacht hat, dieses Spiel, der hat das nur, wie hieß das? Silex oder so, gell? Genau, Silex. Der hat eigentlich nur so, der hat gemeint, das wird wahrscheinlich nicht mal weiterentwickelt. Es war nur so ein Proof of Concept.
Ah, okay.
Der wollte einfach nur so mal ausprobieren, ob
Weil
er
ich es
sowas
kann.
irgendwie hinbekommt.
Ja,
Genau.
okay, cool.
Schade, aber ja.
Ja, mei.
Ja, dann einen. Also ich weiß nicht, ob du den großartig gelesen hast. Ich hab ihn
Mit dem
gelesen, aber ich
Wonk
finde ihn nicht so
oder
arg,
welches?
ja, ich finde ihn nicht so arg erwähnenswert. Irgendwie mit Project Xanadu, also Konsolen, wie man sie sich in Zukunft vorstellt.
Ja.
Was wäre, wenn? Genauso. Und ich fand es ein bisschen ein Platzfüller.
Ja,
War
es
jetzt
war so
nicht so ein.
irgendwie. Ja. War auch damals, kann ich mich erinnern, war irgendwie. Nö. Für.
Beim Wonk 2 fand ich aber noch witzig, weil das war ja diese Konsole, die quasi alles abspielen konnte, von Mega Drive über Super Nintendo, über 3DO.
Turbo
Also
Duo.
zeigen sie ja da auch so
Ja.
auf dem Bild. Genau. Und dann gab es, warte, das war ganz schön geschrieben. Hawkins und Sinclair trennten sich von Konix. Man erinnert sich an Konix. Konix war diese Firma, die in der Powerplay irgendwann einen Racing
Konix
Seat oder so
Multisystem,
vorgestellt hatte.
genau.
Genau. Trennten sich von Konix und machten sich selbst an die Entwicklung und Fertigung der verbesserten Wonk 2. Bislang wurden 16 Geräte ausgeliefert, davon mussten 5 wegen Kompatibilitätsproblemen wieder eingezogen werden. Fand ich gut. Oder auch, da gehen Sie ganz kurz aufs 3DO halt natürlich im Spaß ein. Im Weihnachtsgeschäft des Vorjahres waren 136 3DO-Einheiten verkauft worden. Davon 104 an Importhändler im osteuropäischen Raum, 12 weitere gingen nach München. Das ist so blöd. Also ja, ist irgendwie ein komischer Bericht.
Irgendwie dachte ich zuerst, okay, ist doch Januar und nicht April, aber ja, okay, gut.
Ja, wer weiß, irgendwie mussten sie halt 4 Seiten
Irgendwo,
füllen.
ja.
Genau. Jetzt geht's aber los. Wir sind auf der
Seite
Seite
30.
was, Seite 30?
Oder?
Ah, ja, genau. Ja, auch. Da ist das Testbild von Heinrich Lenhardt.
Junger
Es,
Vater.
ja, ja. Es kommt aber noch ein besseres. Ich wollte eigentlich schon auf die Seite 32,
Ach
denn
so.
wie schon im Eingangs angekündigt, wir sprechen über das beste Aladdin Jump'n'Run, was es überhaupt gibt. Aladdin für Super Nintendo. Und ich will nichts hören. Es ist einfach in jeglichen Belangen besser als die Mega Drive-Variante. Ich liebe dieses Spiel, ohne Scheiß.
Also es ist jetzt kein Knaller. Tut mir leid.
Krass.
Also es ist
Wie
auch
kann
nicht
man so eine, wie kann man so eine falsche Meinung haben?
so eine falsche Meinung. Nee, es ist einfach. Also ich habe es gespielt. Ja, war okay. Spielte sich insgesamt ein bisschen besser als das Mega Drive, aber ich mag ja auch, bin jetzt auch kein Riesenfan von dem Mega Drive, muss ich ehrlich sein. Es sah halt super animiert aus. Das muss ich sagen. Es spielt sich ein
Ja,
bisschen
und
besser auf
die
dem Super
Musik ist
Nintendo,
total
aber
gut.
ja, aber insgesamt hat es mich
Und
nicht
dann
richtig
der
abgeholt.
Apu, der da
Der immer
rumspringt.
mit rumspringt, ja.
Und der eine der besten Animationen hat, wo sie zu dem Teppich kommen. Ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn ich das sehe. Beömmeln, das ist auch so ein
Beömmeln.
sächsischer Ausdruck, oder? Aber gut, genau. Also, Aladdin ist tolles Spiel.
Ja, 80% ist schon okay.
Ja, wurde in anderen Heften ein bisschen besser bewertet. Und ich persönlich finde es auch, wir wollen jetzt keine Wertungsdiskussion da anstoßen. Ich finde es ein bisschen zu niedrig bewertet, aber das ist bei mir auch erst über die Jahre entstanden, diese Meinung.
Okay.
Weil mit damals 17 habe ich das nicht gespielt.
Ich
Das
habe es
habe
halt
ich
auch
erst
nicht
viele, viele
gespielt.
Jahre später gespielt.
Ich habe das
Ja.
Mega Drive gespielt damals, das weiß ich. Das war natürlich auch gehypt, klar. Aber wahrscheinlich, weil ich das Super Nintendo damals nicht gespielt habe. Ich konnte es spielen und zwar okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so, keine Ahnung. Da würde ich lieber Mickey Mouse spielen.
Okay, ja, Castle of Illusion und World of Illusion sind tatsächlich besser.
Nee, aber
Ja.
für Super Nintendo jetzt das. Wie heißt das?
Ach, du meinst hier eine
Nee,
Magical Quest.
Magical Quest, genau.
Ach, verrückt. Ja, die finde ich fast ebenbürtig, würde ich jetzt mal sagen.
Die fühlen sich auch gleich, also grafisch fühlen die sich auch sehr ähnlich an, muss ich sagen. Also es ist schon, siehst du, dass es halt von Capcom ist. Das auf
Ja,
jeden
man kann
Fall.
sagen, Capcom-Exzellenz.
Ja.
Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zu sagen, ich spiele dann das Mickey Mouse oder Aladdin auf Super Nintendo oder lieber Castle of Illusion und World of Illusion, wäre ich ja fast eher, man möge es mir verzeihen, doch eher bei Castle of Illusion und World of Illusion, weil die mir auch richtig, richtig gut gefallen.
Ja, naja. Anyway,
Naja,
Aladdin.
komm, jetzt gehen wir von sehr weit schön oben auf
Ach.
ziemlich niedriges Niveau. Arrow the Acrobat
Ach.
wird getestet. Und ja, genau das war auch meine
Ach.
Reaktion beim Spielen. Ich habe das noch nie gespielt vorher. Ich werde es auch nie wieder spielen.
Nee.
Ich habe mir aber doch ein bisschen Zeit genommen. Ich habe das eine ganze Weile versucht und ich bin nicht reingekommen. Ich fand das absolut nicht dolle.
Überhaupt nicht.
Leider, leider.
Überhaupt
Ne?
nicht. Ist halt ein
Ja.
Sunsoft-Spiel. Manchmal denkt man ja, okay, Sunsoft ist ja eigentlich immer ganz gut, aber das ist tatsächlich gar nichts. Ist auf dem Mega Drive nicht besser.
Ah, okay. Mega Drive habe ich mir nicht angeschaut.
Ja.
Nur Super Nintendo. Aber ich fand halt so, die ganze Steuerung war nicht so geil. Man hat gleich, ich hasse das, ja, also die Hörer wissen es ja nun mittlerweile. Ich hasse es, wenn man im ersten Level schon vor Sachen gestellt wird, wo man nicht direkt so richtig weiß, was man machen muss.
Was soll
Oder wo man
ich
hin
tun?
muss oder
Genau.
so.
Und
Ja,
dann diese
genau.
unfassbar nervige Zirkusmusik. Uff.
Richtig, stimmt. Ja.
Oh.
Nee, das war nix.
Nö. Und
Und
tschüss.
jetzt bin ich gespannt, du als Whizball-Fan, und es kommt ja aus dem Dunstkreis auf Seite 36, Whistleys,
Genau.
was du dazu beizutragen
Ist
hast.
tatsächlich ein Spiel, was ich damals nicht gespielt habe, weil ich das gesehen habe, okay, ist irgendwie ein Jump'n'Run, hat nichts mit Witzball zu tun, spielerisch gar nichts. Hab's auch bis, ich muss ja ehrlich sein, heute noch nie gespielt. Und bin aber heute, also das klingt jetzt zwar komisch, aber ich bin tatsächlich eine halbe Stunde drin hängen geblieben, weil es wirklich cool von der Hand ging. Also es hat echt Laune gemacht. Komischerweise.
Okay,
Ich
mit
fand's
diesem kleinen
total.
Zwerg da durch die Gegend zu hüpfen.
Mit diesem kleinen Zwerg in super schneller, super flüssiger Geschwindigkeit durch die Gegend zu rennen, da so durch so Türchen da geht man ja in so Türen rein. Und dann musst du innerhalb von einem Zeitlimit, was du ja hast, musst du erstmal diese kleinen Häschen und Tierchen, die da rumspringen, musst du berühren. Dann verwandeln die sich in Buchstaben. Dann musst du die Buchstaben, die da oben stehen, zusammensammeln. Und ich glaube, ab dem dritten Level musst du dann noch so viele wie unten drunter als Nummer zu stehen haben. Die musst du dann noch quasi berühren oder umrennen, um den Level fertig zu machen. Klingt jetzt alles irgendwie total unnötig und doof, aber irgendwie hat es Laune gemacht. Ich fand es total cool. Hat mich mega abgeholt.
Okay.
Ja.
Das war ein typischer Fall bei mir von, ich hatte dann eben diese Mechanik verstanden,
Aha.
dass du halt die Buchstaben einsammeln musst und damit das Wort oben bilden und bin da ein bisschen rumgehüpft und habe aber wahrscheinlich nach 5 Minuten habe ich ausgemacht. Das hat mich nicht so gebockt. Ich denke mir dann immer, wie krass muss die Enttäuschung gewesen sein, wenn man das damals wirklich irgendwie für 100 Mark gekauft hat.
Wenn du gar nicht weißt,
So.
um was es geht, genau. Klar, keine
Irgendwie.
Ahnung. Also, ich fand's irgendwie witzig. Hat tatsächlich Spaß gemacht.
Das ist doch die Hauptsache.
Und es war halt, es ist ein Psygnosis-Spiel. Also technisch schon ziemlich gut. Also auch intromäßig, da gibt's so, da laufen dann irgendwie so ein paar Schriften durch und die spiegeln sich unten. Ist jetzt alles nichts super, super Wichtiges, aber es war schon gut gemacht. Ich meine, es fühlt sich natürlich sehr europäisch an, klar. Aber keine Ahnung, also das hat mich tatsächlich wider Erwarten doch irgendwie gut unterhalten. Hätte ich nicht gedacht.
Europäischer bzw. deutscher wird es dann heute nicht mehr. Seite 37. Ottos Ottifanten.
Das stimmt.
Weißt du, das ist, und wie sie es schreiben, es lebe der Durchschnitt. Austauschbares Knuddel-Jump'n'Run. Und tatsächlich, es gab zu der Zeit halt einfach extrem viel Jump'n'Runs mit irgendeiner Lizenz, die sich auch alle irgendwie gleich gespielt haben.
Ja.
Und das Ottifanten hat jetzt nichts Besonderes. Also so natürlich den Otto-Humor und die Animationen, aber
Nee, und es spielt sich halt auch doof.
genau.
Es spielt sich halt leider schlecht. Also es ist an sich wirklich kein richtig schlechtes Spiel, aber es ist halt, ja, hätte man mehr draus machen können auf jeden Fall.
Das Gleiche, also na, mehr draus machen vielleicht nicht, aber es hat mich nicht abgeholt. Seite 38, 39 Virtual Pinball, weil es hat natürlich ein Problem. Wahrscheinlich ist es ganz cool als Flipper an sich, aber es gibt halt Devil Crash.
Ja,
Bumm.
fertig.
Also, das ist so, ich brauche kein Virtual Pinball, das hat mir grafisch überhaupt nicht zugesagt. Prinzipiell diese riesigen Tische, wo du da irgendwie rumeierst und auch nicht nur von oben nach unten, sondern auch nach links und rechts rüber. Das ist irgendwie alles nicht geil und dann habe ich irgendwann Reset gedrückt, Devil Crash rein und Spaß gehabt. Also, ist wirklich, ich brauch's nicht.
Ehrlicherweise muss ich
Ist.
sagen, ich habe es auch nicht angespielt. Es hat mich
Okay.
wirklich gar nicht irgendwie. Das ist. Ugh, nee. Wenn ich das schon sehe, habe ich schon gar keinen Bock. Tut mir leid.
Das Ding ist halt so, es ist vielleicht ein bisschen unfair, weil man halt sagt, nur weil es ein anderes Spiel gibt, was besser ist, kann das ja auch gut sein. Aber
Ja.
da ist halt wirklich so, warum sollte ich das spielen, wenn ich einfach mehr Spaß mit einem anderen Titel habe?
Ja, nee. Also es gefällt mir auch
Man.
überhaupt gar nicht. Also einfach schon, wenn ich schon die Bilder sehe, ich meine, es ist ein Zwei-Seitentest, da habe ich schon gar keinen Bock zu spielen. Also
Es sieht so krass nach
es
Baukastensystem
sieht
aus.
aus wie so ein Construction Kit irgendwie und
Ja, genau,
furchtbar
ganz genau.
hässlich und unfassbar hässlich. Ganz ehrlich, nee.
Ja. Ja.
Nee, nee, nee.
Gar nicht hässlich ist die Seite 40 und ich weiß, es ist ein Wahnsinns-Fanliebling und ich komme trotzdem darauf nicht klar. Es wird Flashback getestet für Super Nintendo. Und ich glaube, das können wir aber relativ kurz fassen, weil wir haben für Mega Drive da schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Und da ist, glaube ich, nicht viel Änderung.
Was man sagen kann, die Zwischensequenzen sind langsamer als auf dem Mega Drive. Teilweise deutlich. Also das, was da links zu
Okay.
sehen ist, auch dieser Vorspann, der läuft halt auf dem Super Nintendo deutlich langsamer, als auf dem Mega Drive.
Ah, okay.
Weil das halt ja, das ist ja Echtzeit, Polygonberechnung und da kam, das war beim Super Nintendo halt einfach nicht so gut.
Es gibt ein neues Flashback, gell? Ein Flashback 2.
Ach,
Das ist
Moment.
jetzt irgendwie erst erschienen. Und ich hätte eigentlich Bock, mir das mal anzuschauen, aber mir wurde dann auf Twitter gleich gesagt, dass es ziemlicher Käse sein soll.
Okay, Maja.
Mal gucken. Ich hab noch gar nicht reingeschaut. Also ich habe es nur gelesen, dass es Flashback 2 gibt, aber noch gar nichts weiter dazu gesehen. Ja, und jetzt kommen wir zur Ninja-Ameise. Da weiß ich nicht, was du jetzt dazu sagst, aber ich fand, es scrollt halt irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten meistens halt so irgendwie belanglos. Man hüpft und ja,
Es ist halt,
rennt wie Sonic, aber ja.
man muss halt sagen, das Spiel ist halt ein Sonic-Spiel für ein Amiga. Und ich glaube, so wurde es entwickelt. Und auf dem Amiga funktioniert's, glaube ich, auch so halbwegs gut, dass du halt sagst, okay, ich scrolle schnell nach links und rechts, ich springe und da ist ganz viel Zeug, was ich durch mit dem im Sprung irgendwie auch kaputt machen kann. Es ist rasend schnell, es ist flüssig, also das steht ja nie. Aber auf der anderen Seite, auf dem Mega Drive brauche ich das nicht. Da habe ich Sonic. Also für mich war das so ein
Ja,
bisschen
gut.
so, ja, hat noch schönes Product Placement mit Chupa Chups.
Chupa, genau, Chupa Chups, richtig, ja.
Und es sieht nicht schlecht aus. Also es ist schön bunt, es ist flüssig, also kann nichts dagegen haben, aber es ist irgendwie, weiß nicht.
Ja, und weil du sagst, für Mega Drive, es kam ja auch gleichzeitig für Super Nintendo.
Und ein Jaguar.
Und vielleicht hat's, okay, aber vielleicht hat's da halt, eher noch Abnehmer
Ja.
gefunden, aber mich hat es jetzt auch nicht so gebockt. Also tatsächlich nicht. Ich fand nur irgendwie bezeichnend, dass es halt so schnell wie Sonic scrollt. Und prinzipiell finde ich halt irgendwie so, die Ameise ist auch jetzt nicht so uncharmant und extrem bunt, wie du schon gesagt hast, ist es halt. Aber würde ich es heute noch mal versuchen, ernsthaft zu spielen? Ziemlich sicher nicht.
Vielleicht tue ich dem Spiel auch Unrecht, aber nee, ich habe es damals bei irgendjemandem auf meinem Amiga gespielt und habe gedacht, ja, nett, schön, aber halt, nö, lieber Sonic.
Jetzt kommen wir zu dem Bild von Heinrich Lenhardt, wo ich jedes Mal drüber stolper. Das ist so herrlich. Seite 44 im Test von Puxi. Puxi fürs Mega Drive. Was ja auch, mein Gott, was war mit den Jump'n'Runs damals los?
Wieso?
Das, ich fand das, mei, dieser Tropfen, der da durch die Gegend hüpft.
Ich möchte ja zu meiner Schande sagen, dass ich es noch nicht gespielt habe und ich werde das aber nachholen, wenn es fürs Mega-CD getestet wird. Es gab ja auch eine Mega-CD-Umsetzung.
Ah,
Ja.
ja, ich hab's halt jetzt gespielt, aber das weiß ich nicht. Das ist auch nichts, was du gespielt haben musst.
Es sieht aber gut
Das
aus,
ist,
ne? Ich glaube, technisch ist das
naja,
ziemlich
bunt
gut.
halt, ja. Aber mich stößt, also was mich abstößt, ist der Charakter.
Der Sack.
Dieser orange Sack, genau. Ganz komisch irgendwie. Aber mei.
Ich will doch keinen Sack
Aber,
spielen. Was ist mit euch
ja,
los?
irgendwie, ganz komisch irgendwie, das, ja, lustigerweise, ich habe den nicht mal als Sack wahrgenommen. Für mich war das irgendwie ein Tropfen
Was
mit
ist das
Augen.
eigentlich?
Wahrscheinlich ist es einfach ein Puxi.
Puxi.
Keine Ahnung.
Spaziert der Kleine. Ah, okay. Die sagen auch nicht, was es ist. Was es für ein Sack
Aber
ist.
ich kann dir sagen, was der Hauptcharakter auf Seite 45 ist.
Ja, jetzt bin ich ja
Der hat es
gespannt.
nämlich direkt im Namen. Das ist ein Crash-Test-Dummy. Ein Incredible Crash-Test-Dummy. Und das Spiel ist ja auch aus der absoluten Hölle von LJN entsprungen oder
Oh Gott.
LGN spricht man sie wahrscheinlich aus. Die sind ja gut, sie sind eh berühmt berüchtigt
Ja.
für ihre eher schlechten Spiele. Und das haut auch noch mal jede Latte nach unten. Es ist unfassbarer Schrott. Unfassbarer Schrott, man kann es nie anders sagen. Das Einzige, was lustig ist, wenn du auf Gegner triffst und die dir irgendwie Schaden zufügen, verlierst du halt deine Beine und irgendwann hüpfst du dann halt nur noch auf deinem Rumpf durch die Gegend. Und das ist ganz, ganz cool. Ah, das
Ganz
steht hier ja
schlimm.
sogar, die Demontage des Titelhelden in 3 Etappen. Genau, und am Ende hüpfst du dann halt wirklich nur noch so quasi auf deinen Eiern, die du nicht hast.
Wie der Ritter der
De
Kokosnuss.
Ja, genau. Ich trete dir in den Arsch. Genau.
Ist doch nur eine Fleischwunde.
Also so hüpfst du da durch die Gegend. Das ist,
Okay.
ja, eigentlich ganz
Es
geil.
tut mir
Ja.
leid, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja, hast nichts verpasst.
Ich denke auch.
Wo du etwas verpasst hast, wenn du es nicht gespielt hast,
Ich
hast du bei
habe.
Skyblazer.
Ich aber.
Seite, du hast es gespielt. Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob man das Spielen nennen kann. Ich habe wirklich mal eine Viertelstunde reingeschaut.
Was ich abgefahren finde, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, Skyblazer spielt sich komplett wie ein europäisches Jump'n'Run. Rein von der, es fehlt, finde ich, so der letzte Funken dieser japanischen Spielbarkeit, die man in den 90er Jahren hatte. Aber Es ist komplett in Japan entwickelt, nur von Japanern. Und zwar ist das Team dahinter, was Hook vorher gemacht hat. Und später haben die zum Beispiel auch an Metal Slug für Neo Geo Pocket gearbeitet. Und also ich habe das heute mal ganz kurz recherchiert. Das sind so immer die gleichen Leute, die da halt miteinander Spiele entwickelt haben. Und ja, und das Skyblazer, wenn du mir gesagt hättest, das hat irgendwie Sony Großbritannien entwickelt, hätte ich es auch geglaubt.
Okay.
Was jetzt leider eben ein bisschen so klingt, als ob ich es nicht gut finde, aber ich finde Skyblazer tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das Geile ist, es ist nicht nur ein Jump'n'Run mit Kloppen,
Ja.
sondern es ist recht abwechslungsreich. Du hast also quasi ein Shoot'em-up-Level. Dann hast du einen Level, wo du so einen Turm hochkraxelst, wie bei, wie heißt das Spiel nochmal?
Nebulus.
Nebulus oder Castellian, genau. Wo du so hochhüpfst an einem Turm, der sich im Hintergrund dreht.
Mickey Mania.
Dann hast du, genau, da gab es das auch, stimmt. Dann hast du so einen Mode 7-Level, wo du halt 3D in den Bildschirm reinfliegst. Und Kristalle einsammelst. Dann hast du Endgegner, die riesengroß sind und zoomen und nichts wird langsamer oder irgendwas. Also das ist schon insgesamt eigentlich ziemlich geil. Aber es fehlt mir persönlich der letzte Schliff Spielbarkeit.
Aber die Steuerung ist so ein bisschen off. Also ich habe mich da irgendwie nicht wohlgefühlt beim Spielen einfach. Es war irgendwie so, irgendwas war falsch.
Es hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu dieser Steuerung bei Hook,
Die ja
die
auch
nämlich auch
bescheiden
so ein
ist.
bisschen komisch ist,
Ja.
genau. Ja. Also da gebe ich dir völlig recht. Aber es ist, was es alles wettmacht, ist einfach die Grafik und die ganze Präsentation ist halt saugeil.
Das ist auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, diese Steuerung hat mich da irgendwie mich davon abgehalten. Ich habe es, glaube ich, auch damals nicht gespielt.
Ich auch nicht. Nee. Das habe ich erst. Irgendwann, als ich den Laden hatte, hatte ich das japanische Spiel in den Händen. Und das hat ein ganz cooles Cover. Und dann habe ich das irgendwann mal mitgenommen und mir angeschaut und habe dann so gedacht, das ist auch krass, das hatte ich nie vorher so großartig auf dem Schirm. Das ist so, obwohl man immer Maniac gelesen hat und Videogames, ich habe keine Ahnung, warum das an mir vorübergezogen ist. Auf alle Fälle ist das von Sony gepublished, sage ich mal, wirklich ein Highlight, was man durchaus gespielt haben kann, wenn man Bock hat, auf Super Nintendo sich noch auf Spiele einzulassen.
Ja, also da braucht man auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich kam jetzt nicht so schnell rein. Vielleicht nehme ich mir es nochmal vor, aber wenn mich die Steuerung so nervt, das ist schon. Mal gucken.
Das finde ich ganz geil in der Maniac, weil sie auch jedes Mal Neo Geo Sachen testen. Fatal Fury Special wird getestet. Seite 48 kommt recht gut weg. Und ich kann mich bei Fatal Fury Special einfach nur immer dran erinnern, dass das eins von den Games war, die wir in Japan sehr, sehr günstig kriegen konnten. Das waren also Fatal, ich erinnere mich noch, also Garuden Zetsu 2.
Unter 10 €.
Ja, genau. Sowas in dem um die 10, vielleicht 15 Euro. Die waren tatsächlich immer sehr günstig. Ja, das ist.
Ja.
Aber ich kann leider nicht viel dazu beitragen. Das Beat'em'ups auf Neo Geo ist halt wenig, was ich da wirklich gespielt habe oder irgendwie eine fundierte Meinung dazu abgeben könnte.
Geht mir leider genauso. Also, nö.
Die Turtles auf Seite 50 haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen.
Genau.
Da soll ja die Super Nintendo-Variante ganz gut sein. Die hatten wir ja auch angespielt im Stream dann.
Ja.
Die war tatsächlich ein bisschen besser als die Mega Drive-Version. Da will ich lieber über Spider-Man vs. Kingpin auf Mega CD reden, was auf der Seite gegenüber ist, auf Seite 51. Und da muss ich absolut herausstreichen, es hat einen geilen Soundtrack.
Und das
Und das
war's
war es
aber
aber auch schon
schon.
fast. Also, ja, wobei, das Schwingen fühlt sich cool an. Es hat, wenn du im Central Park bist, hat es einen echt extrem geilen Tiefeneffekt, so einen Parallax-Effekt, der irgendwie total cool ausschaut. Aber ansonsten ist es halt ein komplett sinnloses Spiel, weil es auch super leicht ist. Also du gehst dann immer nur irgendwie rum und schießt dein Spinnennetz, verprügelst den Typen, gehst weiter. Und ja. Und
Schnarch.
die Level sind super kurz.
Okay.
Sind immer, also ich habe mich da immer durch die Gegend geschwungen bis zum Exit. Und ja, es ist Ich verstehe nicht im Nachhinein, wahrscheinlich liegt es an der Spider-Man-Lizenz, dass das halt, das ist ja auch relativ teuer in komplett für
Es kann
Mega-CD-Verhältnisse.
nur deswegen sein, ja.
Und es hat Zwischensequenzen, die furchtbar ausschauen.
Leider.
So gemalter Comic-Look, der aber echt nicht gut gealtert ist.
Ja.
Sah nicht dolle aus. Ja, dann haben wir es von nicht gut gealtert und
Oh
sind auf Seite
Gott.
52, 53 und haben Super Empire Strikes Back für Super Nintendo.
Herrliches
Und ich muss
Intro.
sagen, richtig,
Ganz
aber als
großes
ich das jetzt
Intro.
gespielt habe, ich habe mich richtig geärgert. Weil es einfach, das ist eine Unverschämtheit, das zu spielen.
Es macht
Weil
null
du einfach,
Spaß. Es tut mir
genau das,
leid.
genau
Es
das,
macht
ja.
überhaupt keinen Spaß. Es ist eigentlich genau das gleiche wie Super Star Wars. Das hatten wir ja dann, wo wir es jetzt neulich wieder besprochen hatten oder letztes Jahr irgendwann. Es hat mir beim Spielen keinen Spaß gemacht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das damals, also den ersten Teil, durchspielen konnte. Den zweiten habe ich ja schon gar nicht mehr. Da habe ich mich nicht mehr durchgeprügelt.
Der Unterschied ist, beim Super Star Wars hast du am Anfang einen Blaster. Und da kannst du ganz cool quasi ballern. Bei Super Empire Strikes Back hast du am Anfang dein Laserschwert und musst quasi in jeden Gegner irgendwie reinrennen, um ihn umzuhauen. Und es ist, ja, es nervt einfach alles. Gestern, ich war wirklich am Verzweifeln, weil ich wollte es wirklich mögen. Es ist Star Wars, es ist 16-Bit, es hat alles, wo ich mir denke, könnte ich geil finden. Aber es hat halt genau gar keine Spielbarkeit.
Ja, ich bin leider auch nicht
Ja.
zu dem AT-AT-Level gekommen. Da wäre ich gerne nochmal hingegangen, aber ich hatte so keinen Bock mehr, ganz ehrlich.
Nee, ist grausam. Ich war, ich glaube, dritte Stage oder sowas werde ich gewesen sein. Und dann habe ich aber auch ausgemacht, weil ich bin auch immer an derselben Stelle draufgegangen. Und dann
Also,
hatte ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr.
nee. Leider. Ich wollte es auch mögen, aber leider nein.
Dann Championship Pool würde ich sagen, überspringen wir.
Genau.
Dann Operation Logic Bomb hatten wir ja schon mal, haben wir schon mal drüber
Findet der
gesprochen.
Winnie nicht so
Genau.
gut? Dann halt nicht.
Ich finde es irgendwie, ich finde es schade,
Weinloch.
dass er es nicht gut findet.
Ich find's super.
Ja. Richtig. Mir hat es auch mehr als gut gefallen. Ich fand es schon wirklich spaßig.
Oh Gott, Captain America.
Ja, das ist jetzt einer von denen, da habe ich mich nicht rangetraut.
Ich auch nicht.
Nicht.
Und
Ich habe
tschüss.
das irgendwie gesehen, 29%, und habe gedacht, eigentlich als Gurke müsste man sich's mal angeschaut haben. Aber ich habe nicht.
Nee.
Es tut mir leid, diesmal leider nicht. Mario is Missing hatten wir schon mal und auch da haben wir es uns schon nicht angeschaut,
Genau.
glaube ich.
Ist auch kein Problem. Das sage ich jetzt einfach so. Machen wir nicht.
Überspringen wir auch den Sensible Soccer, weil auch den hatten wir schon, und schauen aber auf den Landstalker.
Ja.
Und mit Landstalker für Mega Drive Seite 58 habe ich ein Riesenproblem.
Und
Und das ist die
der Sound.
Perspektive. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich es recht leise hatte.
Ah, okay.
Aber die isometrische Darstellung, bin da kein Freund von.
Ich muss dazu sagen, ich habe es damals nicht gespielt. Und ich sag mal, die Einführung ist relativ lang. Also du kannst relativ lang nichts machen, sondern musst du mal gucken. Und dann springt der da in diesem Intro quasi auf verschiedene Plattformen. Und da habe ich schon gedacht, so, ganz ehrlich, wenn ich dieses Intro sehe mit der Springerei, ich habe schon gar keinen Bock, sowas irgendwann in fortgeschrittenem Spiel selber springen zu müssen. Ich habe da echt gedacht, ey, der springt völlig ins Leere und landet dann irgendwo auf einer Plattform. Ne.
Nee, das gleiche Problem hatte ich ja damals auch mit Kadaver. Erinnerst dich noch? Kadaver
Naja.
war auch so eine ISO. Das einfach nicht mein Fall. Das ist.
Also was ich sagen muss, es ist, wenn man dann das Intro rum hat und dann so, ja, okay, da muss ich mich dann wahrscheinlich irgendwie drauf einlassen. Es geht ja dann los und du läufst und springst und das ist alles richtig schön flüssig. Also das ging gut von der Hand, muss ich sagen. Also das war auch nicht hakelig oder sowas. Du läufst dann durch diesen Kerker dadurch. Das war alles cool. Aber die Hüpfgeschichten da, das ist wirklich, das ist mir nix. Und die Musik ist absolut nervtötend. Meine Herren, ich wollte es echt ausschalten.
Ich finde halt krass, der Martin Gack schreibt, die Grafik ist detailliert. Der 3D-Effekt nachvollziehbar und spielerisch wertvoll. Nein, ist er nicht.
Und die Grafik ist halt leider auch ein bisschen braun, also so grau alles irgendwie. Also es
Naja, die Grafik ist schon geil, aber der 3D-Effekt macht es halt eher kaputt, finde ich. Der macht es nicht wertvoll, sondern er macht es eher kaputt. Stell dir vor, du würdest das eher in der Perspektive wie Link to the Past oder Us spielen. Wäre wahrscheinlich cooler. Aber mei.
So ist halt. Und was muss man noch dazu sagen? Es war eins der ersten Module mit, die auch komplett in Deutsch, also da gibt es auch ein deutsches ROM oder eine deutsche Version, die
Richtig.
komplett in Deutsch
Gibt
war.
einen. Richtig, stimmt. Gibt sogar zwei verschiedene Auflagen.
Ja.
Es gibt eine,
Im
das war
alten
quasi so die
Design?
Zeit, wo dann, genau, eine im alten Design und eine im neuen Design mit der blauen Banderole.
Genau. Und auf dem Modul kannst du, glaube ich, dann sehen, ob es Deutsch ist oder nicht Deutsch. Ich glaube, da ist ein kleines D unten dran und da gibt es noch mehrere verschiedene Versionen.
Und es wurde, glaube ich, auch direkt ausgeliefert mit dem Lösungsguide. Der war dann hinten ran gebandelt, so ein kleines Heftchen.
Ah, das
Was
weiß
ein
ich nicht.
Heftchen so groß wie das Megadrive-Modul.
Okay, so ähnlich wie
War dann hinten noch dran.
bei, wie hieß es noch? Vermilion und. Ich glaube, Phantasy Star
Genau.
gab es auch eine Auflage mit so einem Heftchen dran. Ja.
Richtig. Und bei Landstalker gibt es das eben auch so
Okay.
mit, da ist das hinten ran gemacht noch. Genau. Komm, wir reden über ein
Ja.
tolles Rennspiel. Seite 60, Lotus 2.
Und hier ist es genau andersrum wie bei Zul. Nee, ist es nicht. Es ist genauso wie bei Zul. Lotus 2 spielt man auf dem Amiga und nicht auf dem Mega Drive.
Ja, gebe ich dir recht.
Es ist nicht schlecht, aber ich habe es wieder gespielt und habe so gedacht, ja. Auf dem Amiga ist das okay, wenn man auswählen kann zwischen Soundeffekten und Musik. Aber auf dem Mega Drive ist es nicht okay, nur Musik zu haben und keine Soundeffekte. Tut mir leid. Das ist für mich.
Dass sie das weglassen, gell? Komisch.
Ja, das war ja beim Amiga, war das ja ganz oft, dass du auswählen konntest, entweder Effekte oder Musik. Also keine Ahnung. Also ich habe es dann halt mit Musik gespielt, weil ich gedacht habe, ah, Aber nur Musik und keine Effekte? Nee. An sich ist es
Auch
kein
bizarr.
schlechtes Spiel, aber es wirklich brauchen tut man es halt nicht. Es ist besser als die Outrun-Umsetzung, das muss ich sagen. Das Outrun
Fandest
fürs
du
Mega
echt?
Drive ist
Ja,
nicht schlecht. Also,
das stimmt
das
schon.
ist
Ja, ist
wirklich,
richtig.
das ist halt so. Ja, und man kann es zu zweit spielen, super, aber nee, eigentlich auch braucht man es nicht.
Auch da, das haben wir dann ja lieber Top Gear gespielt auf dem Super
Ja.
Nintendo. Wir kommen wieder zu einem Heinrich-Lenhardt-Test. Out to Lunch auf dem Super Nintendo. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Eigentlich also mit 48% finde ich es wirklich sehr harsch bewertet. Wobei es uns ja auch, ich weiß gar nicht, vor zwei Heften oder so haben wir drüber gesprochen, erst Spaß gemacht hat, wenn wir uns das Time Goal ercheatet hatten, gell?
Ja,
Dass man
genau.
keine zeitliche Begrenzung hatte. Ja,
Genau.
aber prinzipiell ein ganz nettes Jump'n'Run, wo man als Koch Gemüse sammeln muss. Und dann sind wir beim Sonic Spinball. Jetzt Manege frei für den Wolfgang.
Sonic Spinball fand ich eigentlich immer ganz gut. Ich fand es nie so geil wie Dragon's Fury, aber es ließ sich schon ganz gut spielen. Es ist allerdings ein bisschen ruckelig. Das ist, glaube ich, das Einzige. Ansonsten.
Es ist quasi in Modul gepresste Bonus-Stage, oder?
Ja, so ein bisschen. Es ist schon ein bisschen. Nee, das Bonus-Stage gab es ja nicht als Flipper bei den Sonic-Spielen. Es gab ja immer so Flipper-Elemente in den Levels. Aber hier ist es halt. Es steuert sich so, also du kannst den Sonic so ein bisschen steuern, aber er ist halt schon wie eine Kugel. Also, ja. Aber ich fand's ganz nett.
Hast du in der Sammlung, oder?
Ich meine, ja, habe ich.
Gab es das nur für Mega Drive oder gab es das dann später auch noch für Master System oder so? Weißt du das?
Game Gear Master System und für den GBA gab es sogar.
Wow. Verrückt.
Und für Game Gear und Master System ist es 94 erschienen. Also deswegen
War noch super spät. Krass.
gibt es da auch nicht viele. Ich glaube, es ist auch eins von den teureren Sachen.
Okay.
Also jetzt nicht fürs Mega Drive, sondern fürs Master System.
Ja, und das Super Nintendo brauchte wieder ein Beat'em Up, eine Umsetzung von einem Neo Geo Beat'em Up. World Heroes kam für Super Nintendo. Ich gestehe, ich habe es mir nicht angeschaut. weil es mich schlicht nicht interessiert hat. Ich weiß aber noch, dass wir damals das eigentlich, wir haben es damals nicht gespielt, meine ich, aber wir fanden es geil, dass die ganzen teuren Neo Geo Sachen halt auch auf Super Nintendo beziehungsweise auch auf PC Engine kamen. Und für Mega Drive kam das ja auch, das World Heroes. Also die haben da alles umgesetzt. Und die waren, glaube ich, doch recht spielbar. Hat jetzt hier zwar nur eine 59, aber man konnte es schon sich anschauen.
Ja, aber der Punkt ist halt immer, okay, wenn du Street Fighter 2 hast, wozu dann den Crush spielen?
Das stimmt allerdings, ja. Ja.
Aber gut.
Was ich vor Jahren, ich habe das vor Jahren gespielt und immer auf der PSP als ROM auf dem Emulator dabei gehabt. Aha. Shining Force fürs Mega Drive. Und ärgere mich, dass ich das nie weit, also ich habe das immer ein ganzes Stück gespielt, aber nie durch. Und eigentlich ist es aber ziemlich geil. Also jeder, der jetzt Shining Force gespielt hat, wird sagen, was stimmt mit dem nicht? Eigentlich ist es ziemlich geil. Nee, es ist sehr, sehr geil.
Ja.
Und ich kann an nichts festmachen, warum ich immer darüber abgestorben bin. Wahrscheinlich wird es das sein, dass man eben genau, weiß ich jetzt nicht, in der Woche Urlaub oder so, hat man es halt immer ein bisschen gespielt. Und dann kam irgendwann was anderes dazwischen und dann war man wieder raus und hat es nicht mehr gespielt.
Genau.
Ich habe es leider nicht durch, kann aber absolut nachvollziehen, grandios gutes Spiel.
Genau. Das hat man ja schon vor einem halben Jahr, glaube ich, in den Videogames, wenn ich mich recht entsinne.
Stimmt, das ist jetzt quasi ja auch wieder die PAL-Version, die sie da.
Da gibt es
ja. Weiß gar nicht, ob die wurde auch übersetzt, gell?
Nee.
Nee?
Das blieb Englisch.
Ah ja, okay. Hat auf alle Fälle einen super Charakternamen dabei. Runefaust.
Runefaust.
Aha. Ist da dabei, genau. Ja, da, nachdem wir da nicht so viel beizutragen haben, sind wir auf Seite 67 beim Super Air Diver, den wir auch schon besprochen hatten haben.
Auch schon, fand man auch nicht so toll.
Aber jetzt komme ich mit Seite 69 und Mystic Quest.
Jetzt hau deine Geschichte raus.
Komm, ich mag die Geschichte
hau wirklich. Hau die Geschichte raus.
Ich war krank und habe mir telefonisch Magical Quest bei einem Importhändler meiner Wahl, den ich nicht mehr weiß, bestellt. Es war Magical Quest. Ich habe mich nicht versprochen und ihr habt euch nicht verhört. Und dann kam meine Bestellung nach ein paar Tagen an. Aha. Und es war im Paket ein Mystic Quest und nicht Magical Quest. Und dann habe ich gedacht, naja, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, Mystic Quest zu spielen. Und habe das am Ende auch beendet. Und es war, ich kann es nicht mehr zeitlich genau einordnen, entweder war Mystic Quest mein erstes oder Final Fantasy Legend auf dem Game Boy, mein erstes JRPG, was ich durchgespielt habe.
Okay.
Und ich habe, auch im Nachhinein, bekommt Mystic Quest ja echt viel, ich sag mal, ja, Hate ist zu hart gesagt, aber so, ja, es ist kein richtiges Rollenspiel und es ist viel sieht zu leicht und bababa und genau, es sieht scheiße aus und genau. Aber ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ich habe dann erst danach nachvollziehen können, warum es als zu leichtes Rollenspiel gilt, weil ich dann ja erst ein paar Jahre später Final Fantasy II gespielt habe. Und das ist halt de facto ein härterer Brocken. Bei Mystic Quest kommst du eigentlich immer voran. Das Level-System ist auch so, dass du kaum grinden musstest, wenn ich mich recht entsinne. Also das war alles machbar. Und genau, das habe ich eben damals als 16-Jähriger, 17-Jähriger durchgespielt und war auch dafür verantwortlich, ich sehe mich noch, 2 Tage bin ich zu spät in die Schule gekommen. Weil ich morgens angefangen habe, da zu spielen. Ja. Also, ich denke mal, du hast es nicht irgendwie großartig gespielt?
Nee, ich kann mich erinnern, ich habe ab und zu mal bei Glitzer geguckt, aber das habe ich nicht gespielt, nee.
Es war auch eins von den Spielen, da wollte ich damals einen Guide schreiben dazu.
Ja.
Und dann an die Powerplay schicken. Weil mir gerade auffällt, hier haben sie auch die Screenshots, sind ja schon die deutschen. Und ich habe das damals, ich habe die US-Version gehabt. Und auch wenn ich das zeitlich jetzt einordne, das muss ja 92 eher gewesen sein, dass die US-Version draußen war. Weil wir dann noch in der Augustusburger Straße gewohnt haben.
Aha, stimmt.
Und danach waren wir dann ja schon in Mittelbach. Mhm. Und das habe ich noch auf dem Super Nintendo mit Adapter und bla gespielt. Ja, schöne Erinnerung. Und tolles Spiel. Ganz ehrlich, wenn jemand irgendwie 16-Bit-Rollenspiele in nicht zu schwer und ich, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Geschichte erinnern. Aber sie wird schon nicht so schlecht gewesen sein, dass man es nicht weitergespielt hat.
Ja. Ja,
Gell?
keine Ahnung.
Also.
Ist jedenfalls auch in Deutschland in so einer großen Kiste erschienen, ne?
Mit Lösungsbuch, genau.
Genau.
Und um die Geschichte noch zu beenden, Magical Quest habe ich dann etwas später bekommen. Das habe
Nochmal
ich mir dann aber auch
bestellt.
irgendwann noch gekauft. Ja, wahrscheinlich habe ich Mystic Quest verkauft und Magical Quest dann irgendwann gekauft. Auf alle Fälle, Magical Quest hat ja auch große Liebe und dementsprechend, das habe ich damals auch durchgespielt.
Cool.
Im Gegensatz, was ich nie gesehen habe, ist Dracula.
Ja.
Das sagt mir, das hast du dir bestimmt angeschaut. Das
Ist ja
sieht nach
ein
einem Spiel aus, was du dir angeschaut hast.
genau, weil es ja ein Mega-CD. Es ist ja ein Mega-CD-Spiel und ich habe ja wirklich sehr viele Mega-CD-Spiele auch gehabt. Aber das Dracula ist natürlich eins, was ich, also weder das Dracula Unleashed, was ich nämlich erst angespielt hatte letzte Woche, und mir dann nochmal die Screenshots hier angeguckt habe und gedacht habe, nee, ich habe doch so ein komisches Adventure zum Anklicken angespielt. Und das hier ist doch das Prügelspiel. Und habe mir dann heute nochmal das Richtige angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Also, die Filmsequenzen sind unter aller Kanone. Das muss man wirklich sagen. Die sind so unterirdisch. Man sieht es hier oben links. Da gefriert das Blut in den Adern. Zwischendurch unterhalten euch Original-Filmszenen. Also Sony oder, ja doch, das ist auch von Sony Image Soft. Die hatten ja da gerade so einen Run irgendwie um den Jahreswechsel fürs Mega-CD. Also die Filmsequenzen sind unterste Schublade. Also wie sie das digitalisiert haben, ich habe keine Ahnung. Da sahen selbst diese Make-My-Video-Videos besser aus. Ist von Psygnosis auch, genauso wie das Super Nintendo, was dann später, was auf der nächsten Seite getestet wird.
Das jetzt auf dem
Und
Mega-CD, das ist ein Point-and-Click-Adventure oder
nein,
was
nein,
ist
nein, nein,
das?
nein, nein. Das
Nein.
Dracula Unleashed ist ein Point-and-Click-Adventure. Also nee, kein Point-and-Click-Adventure, also so
Ah.
ähnlich wie dieses Consulting Detective von Sherlock Holmes.
Mhm,
Aber das hier,
verstehe.
das Bram Stoker's Dracula, was hier getestet ist, das ist tatsächlich ein Side-Scroller. Und man sieht ja oben rechts ist quasi der Anfang. Oben in der Mitte ist der zweite Level und unten das große Bild ist, keine Ahnung, wahrscheinlich auch dritter Level oder sowas. Ah nee, Stage 2. So weit bin ich dann nicht ganz gekommen. Was total interessant ist, ist, der Hintergrund ist Full-Motion-Video, aber das bewegt sich quasi mit dir mit. Du musst dich nach links und rechts bewegen und dann läuft auch hinten der Hintergrund als Film weiter. Das fand ich ganz interessant, einfach wie es gelöst ist. Die Qualität ist natürlich da auch unterirdisch. Und was halt leider dem Ganzen das Genick bricht, ist diese hampligen Animationen von dem Typen, der irgendwie treten kann und nach vorne schlagen, dann kann er sich hocken und auch springen, aber das muss so perfekt getimed sein, weil sonst wirst du halt von jedem getroffen. Und oben rechts in dem Bild kann man auch so eine Brücke sehen. Und da diese Latten zu treffen, um drauf zu springen, ist quasi unmöglich. Weil
Okay.
das so eine ungenaue Kollisionsabfrage auch ist. Also du springst dann irgendwie so und sagst so, ja, Prinzip Hoffnung, hoffentlich komme ich dahin und du denkst eigentlich, er steht drauf, fällt aber halt trotzdem runter. Also es ist, ja, also 38 drückt es eigentlich ganz gut aus.
Ich bin ehrlich, ich habe mir weder die Mega-CD noch die Super Nintendo-Variante angeschaut. Das alles in mir sträubte sich.
Ich habe mir auch die Super Nintendo-Version angeschaut und das fühlte sich an wie Shadow of the Beast 3, würde ich sagen. So ein bisschen.
Okay.
Irgendwie so, das war halt so ganz, ganz knallhart europäisches Psygnosis-Jump'n'Run. Ganz, ganz, ganz hart. Und auch so von der Optik her, so klassisch eher. Das fand ich an dem Dracula fürs Mega-CD halt interessant, weil es so mal ein anderer Ansatz war. Aber halt leider schlecht.
Ein schlechter Ansatz, der auch noch in die Hose ging.
Genau. Das Wort zum Abend. Genau.
Und jetzt geht's weiter mit Mega-CD. Du hast ja bestimmt auch noch, hieß das nicht komplett Joe Montanas Talking Football?
Hieß das Megadrive-Modul. Da gab es halt ja auch eine Mega-CD-Umsetzung, dann irgendwie mit zoomendem Spielfeld und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, ich habe es damals nicht gespielt und ich habe es einfach interessehalber mal kurz reingelegt und ich fand es aber überhaupt gar nicht cool. Also kein Vergleich zu Madden. Halt die ganze Zeit irgendwelches Gelaber, aber ich fand auch die Grafik nicht so gut. Nee, hat mich nicht gebockt. Habe ich auch schnell wieder ausgemacht.
Aber Meister der perfekten Überleitung, was ihn gebockt hat, The Secret of Monkey Island.
Ja, schöner
Das dachte ich mir.
CD-Sound. Schöner CD-Sound. Dann, wie man unten in der Mitte sieht, also unten das große Bild, kannst du gut sehen. Früher, oder Monkey Island war noch, der erste Teil war noch eins von den Spielen, wo das Inventory, was ja quasi auf der rechten Seite als Icons zu sehen ist, war in den Originalversionen für PC und Amiga, war das nur Schrift. Also da stand dann dort halt irgendwie Buch, Topf, Flasche und so weiter. Und das haben sie tatsächlich hier für die Mega-CD-Version für das Monkey Island übernommen von Monkey Island 2. Da waren das nämlich auch schon Icons. Das sieht also insgesamt ein bisschen hübscher aus, aber leider insgesamt ist es halt bisschen farbärmer als Amiga und PC-Version. Aber es hat natürlich einen CD-Soundtrack und das ist halt schon sehr cool.
Ja, weil gerade der Soundtrack von Monkey Island war natürlich schon wirklich
Ja.
geil. Dieses Karibik-Feeling, was da kam, das war schon richtig cool. Ist im Übrigen witzig, die Randnotiz auf der rechten Seite, dass auch LeChuck's Revanche und Fate of Atlantis wäre jeweils als Mega-CD-Veröffentlichung geplant.
Ja, vorgesehen, ne? Kam leider gar nichts davon. Aber gut, ich sag mal so, man muss auch sagen, es ist schon ein bisschen eine Geduldsprobe, das zu spielen. Weil es lädt und es zieht sich ein bisschen, also.
Ja, es ist halt heutzutage, ich denke mal, Monkey Island, man würde es, wenn man es wieder spielen will, spielt man es halt nicht ausgerechnet auf dem Mega-CD.
Nee, man spielt es dann halt
Du würdest es,
in der neuen
genau.
Neuauflage und dann halt mit der alten Grafik. Das kann man ja machen.
Genau, und weil du würdest es ja auch nicht irgendwie auf dem Amiga noch spielen,
Nein,
höchstwahrscheinlich,
nein,
sondern
nicht.
eher eben diese Neuauflage da auf PS3 beziehungsweise Xbox 360, gell?
Genau.
Oder PC gibt es dir ja vielleicht auch noch.
Deswegen, also für damalige Verhältnisse war es halt, ich sag mal, die einzige Möglichkeit auf Konsole Monkey Island zu spielen. Und die Umsetzung war in Ordnung. Also es war jetzt nichts Schlechtes. Und ja, leider halt auch in dieser blöden grünen Pappverpackung als US, nur US erschienen und japanisch vielleicht, ich weiß es nicht, aber Nepal erschienen.
Und bei Limited Run Games doch noch.
Ach so, ja.
Das ist Jahre später nochmal wieder veröffentlicht worden.
Stimmt.
Auch für Mega-CD.
Auch vor
Ja.
2, 3 Jahren oder sowas, ne?
Genau. Jetzt kommen wir zu dem Spiel. Dafür hatten wir eigentlich den Matthias, ihr werdet ihn kennen, als YouTuber, der für Retro Plays immer mal Videos macht und als beinharten Verfechter von PLOK, PLOK für Super Nintendo, der als wir im Stream uns neulich drüber lustig gemacht haben, gesagt hat, ich will beim Podcast dabei sein, ich muss eine Lanze für PLOK brechen. Das Doofe ist, wir hatten alles eingeplant. Leider hat uns der Matthias versetzt, da kam was dazwischen. Grüße gehen natürlich trotzdem raus, weil ich mache ja auch mit Matthias noch einen anderen Podcast bei nerdpodcast.de. Also mit dem quatsche ich wirklich extrem gern, auch über alte Videospiele. Das Gute ist jetzt, er kann seinen Senf nicht zu Block
Das
dazugeben.
können wir voll schön
Dementsprechend.
ablästern.
Aber ich hab's. Also, Matthias, ich hab's wirklich versucht. Aber Plock und ich, wir werden keine Freunde. Es ist, was ich extrem witzig finde, ist, dass man seine Extremitäten durch die Gegend wirft. Das ist echt irgendwie witzig. Und es spielt sich auch nicht richtig schlecht. Das geht schon.
Ach, es spielt sich
Wahrscheinlich
ziemlich
bin auch
gut
ich nur,
eigentlich.
ja, wahrscheinlich bin auch ich nur zu schlecht. Aber ich hasse auch so Stellen, wo du fällst irgendwo runter und dann kommt Gott sei Dank dann doch noch eine Plattform und dann geht's da aber auch sogar weiter und das hast du vorher aber nicht gesehen und weißt nicht genau, wo du hin musst und ach, ich weiß nicht. Es fehlt halt so das letzte bisschen geile Spielbarkeit.
Also, Es läuft eigentlich ganz gut von der Hand, muss ich sagen. Also der Einstieg war jetzt nicht so schlecht. Mir gab es dann einfach irgendwie zu viel so komische Gegner, die dann einfach so irgendwie auftauchten. Weißt du, so diese, was war denn das? Wie so ein Gesicht, was dann irgendwie immer auf
Genau,
dich geschossen hat.
so ein grauer Kopf, der immer Steine auf dich geschossen hat.
Oh, das hat mich so wahnsinnig genervt. Also.
Das Ding ist, ich glaube, wenn man noch mal 16, 17 wäre und den ganzen Nachmittag Tagesfreizeit, dann ist das so ein Memorize-Ding, wo man einfach auch immer wieder dann sich noch mal probiert. Aber so jetzt in unserem Alter und abends irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, ist man halt zu schnell genervt und wirft dann halt die Flinte ins Korn. Und dann, wenn du aber einmal eben weißt, wie die Stelle funktioniert, weil du es eben noch weißt, weil du es gespielt hast, als du 16 warst, dann geht das natürlich alles viel leichter von der Hand. Also ich würde behaupten, es ist echt kein so schlechtes Spiel, aber mich hat es nicht gänzlich abgeholt. So, dass ich jetzt sagen würde, komm, nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, gehe ich noch mal ran und da wird Plock gespielt.
Ich glaube auch, ich blocke heute nicht mehr. Also ich sag mal so, es gab sehr viel Spiele, wo ich viel weniger Bock drauf hatte, aber es hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt.
Ja, das Gute ist, ich glaube, der Matthias und ich sind auf einer Wellenlänge, wenn ich sage, weil ich weiß, dass der Matthias Aladdin auch extrem gut findet, wenn ich sage, also wenn ich die Wahl zwischen Plock und Aladdin hätte, würde ich immer Aladdin spielen, obwohl es die gleiche Wertung bekommen hat. Es ist einfach ein, ja, das bessere Spiel. Wollen wir noch über die besten Spiele des Jahres 1993 reden oder ist dir irgendwas aufgefallen, ein Spiel, über das wir nicht gesprochen haben könnten oder so?
Nee, eigentlich
Hätte ich
nicht.
jetzt,
Wir
genau,
haben
ging mir
eigentlich
nämlich auch
alles
so. Also ich habe das
besprochen.
einmal überflogen und habe dann gedacht, wir haben da echt über jedes Spiel davon gesprochen.
Auf jeden Fall.
Insgesamt fand ich es aber total cool, dass sie nochmal so einen Jahresrückblick gegeben haben. Gerade auch, weil die Maniac ja erst 3 Ausgaben alt war. Und jetzt kenne ich dich. Du hast die ganzen 8-Bit- und Handheld-Tests dir ziemlich sicher nicht angeschaut.
Was?
Ich habe jedes durchgespielt. Deswegen, ich
Keins
würde
habe ich
das mir.
angeguckt. Nicht ein.
Keins, nicht
Keins.
eins. Ich persönlich würde Felix the Cat erwähnen wollen. Das wird getestet auf Seite 93 und das ist wirklich ein cooles Jump'n'Run. Und nachdem ich habe mir da ein Video nochmal angeschaut vom Retro Gaming Panda, nachdem ich es angespielt hatte, habe ich dann gedacht, jetzt guckst du mal kurz auf YouTube und stieß noch auf ein schön altes, ich glaube 6 Jahre ist es mittlerweile alt, Video vom Marcello, der vom NES-Kommando, der Felix the Cat für NES bespricht. Und das fand ich sehr lustig, weil der Marcello ist einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben, vor 6 Jahren älter auszuschauen als jetzt 6 Jahre später. Wenn er es hört, Grüße gehen raus. Ich fand es faszinierend und das Video ist sensationell gut. Ich meine, weil und Felix the Cat ist ein tolles Spiel, ist ein tolles Jump'n'Run, sowohl auf NES als auch auf Gameboy, wenn man eben schon die meisten Sachen kennt. So dieses typische Hidden Gem-mäßige. Damit würde ich sagen, blättern wir noch in die Videogames ganz kurz, oder?
Ja, können
Ich
wir
habe
noch mal
tatsächlich
reingucken.
nur zwei, also ich habe jetzt Tests nicht weiter rausgesucht. Ich habe nur rausgesucht, auf Seite 23 wird das erste Mal in den Hardware News die PlayStation 1 erwähnt. Anfang November wurden in Japan die ersten Details über die für Ende 1994 geplante Sony-Konsole bekannt gegeben. Die Systemarchitektur des neuen Gerätes umfasst modernste Parallelverarbeitung durch eine RISC-CPU. Ja, spannend, gell? Erstes Mal sickerten quasi Infos dazu raus.
Genau, und mit den 500 angepeilten MIPS sollen absolut lebensechte Grafiken und Sprites entstehen.
Ja, war doch so. Schau dir das erste Tekken an. Und was ich als erwähnenswert noch rausgesucht hatte, Seite 32:33 wird Camp California getestet für die PC Engine. Und das ist ein exklusiv US-Jump'n'Run für Turbo Duo bzw. halt TurboGrafx CD. Hat einen. Tja, wie heißt die Band jetzt? Jetzt geht's los. Ist das Bee Gees? Nee, das ist nicht Bee Gees. Ich weiß nicht, wie die Band heißt. Auf alle Fälle hat es so ein, das Original-Musik-Intro.
Da steht Beach
Wenn
Boys.
Beach Boys,
Schon auf der
Dankeschön,
Hülle der
genau
CD
das.
prangt ein Spot, der euch auf echte Beach Boys-Songs aufmerksam macht.
Weil es geht nämlich tatsächlich, du schaltest ein und dann kommt direkt der Sound halt und denkst du, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Aber das Game selber ist halt mal so richtiger Müll. Wobei ich lachen musste, du gehst mit diesem Bären irgendwie in der zweiten Stage oder was ist das? Also A, du hüpfst immer auf Sandburgen und die gehen nicht kaputt. Das finde ich lustig, die bleiben halt einfach knallhart stehen. Und du läufst irgendwann wie bei Castlevania über so eine runtergelassene Zugbrücke.
Okay.
Und das fand ich irgendwie so sehr inspirierend. Also
Wild.
es hat mir gut gefallen, so du läufst halt über diese Zugbrücke so drüber, wie als ob Castlevania das wäre. Genau. Ansonsten, Mai, wenn ihr auf Engine schon alles gespielt habt, dann schaut euch das mal noch an. Es ist aber tatsächlich ganz schöner Schrott. Das, ja,
Okay.
das war überhaupt nicht gut. Genau. Und mehr hatte ich jetzt in der Videogames nicht rausgesucht. Weiß nicht, ob du noch dir noch irgendwas.
Nö, es gibt ein paar mehr Mega-CD-Spiele. Kann sein, dass die dann später nochmal gespielt sind, aber getestet werden in der Maniac, aber jetzt auch nichts wahnsinnig Tolles. Also.
Ja, das schon, aber die Tests kommen halt wahrscheinlich noch. Ich meine,
Ja.
es ist Robo-Aleste drin. Es
Ja.
ist Sonic CD, hatten wir beim
Es ist
letzten
Ninja
Mal.
Spirits drin, da weiß ich nicht, ob das getestet wird, aber Ninja Spirits ist halt leider auch kein gutes Spiel.
Du meinst Ninja Warriors?
Ninja Warriors, sorry. Oh, ich bringe die immer durcheinander seit 30 Jahren.
Ninja Warriors, stimmt, es kommt ja auch mit 19% davon. Also das ist
Ja.
wohl ziemlicher Käse. Und das hatten wir vorhin in der Maniac ein bisschen übersprungen, diesen Bericht über die Lightgun-Shooter. Sie testen halt tatsächlich in der Videogames dann das Lethal Enforcers
Ja.
für Mega-CD. Aber das war jetzt auch
Das ist
kein
auch
so Kracher.
Müll. Nee, das ist halt wirklich Mist. Tut mir leid. Also.
Ich bin gespannt, wann wir es bei der Maniac dann hinbekommen, dass da tatsächlich die gleichen Spiele in etwa getestet werden wie in der in der Videogames.
Ja, weil dann der
Weil ich sehe jetzt ja
Videogames
auch
ist
gerade
schon ein
noch,
cooles Zeug. ActTracer 2 und so.
ja, Rolling Thunder 3 haben sie auch getestet,
Ja.
was natürlich auch ganz cool war.
Top Gear
Oder das,
2.
wo ich jedes Mal drüber stolper, dass es das gibt, das Snake Rattle 'n Roll für Mega Drive. Weil für mich ist das ist von Rare und das ist für mich NES.
Ja.
Aber es gab es auch für Mega
Ich
Drive
wollte es
und
immer
war
fürs
auch cool
Mega
auf dem Mega
Drive.
Drive.
Ich wollte es immer fürs Mega Drive mal kaufen, hab's von nie gehabt. Noch nie.
Aber ansonsten haben sie auch sehr viel ähnliche Tests. Sie testen auch Secret of Mana US, kommt mit 86 davon, was ganz cool ist. Skyblazer wird ähnlich gut getestet mit 81.
Felix the Cat für den Gameboy wird aber mit 46 doch deutlich schlechter bewertet.
Stimmt, ja. Damit keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Aber wir haben keine Ahnung von Plock, weil die geben dem Plock auch eine 76 und ein sehr gut. Ein super. Tja.
Dann ist das wohl so.
Naja. Ich freue mich auf den Test in der Maniac dann zu ActRaiser 2.
Ja.
Weil das ist, ja, das ist halt auch so ein Brocken.
Bock
Ich glaube, das
schwer.
hatte ich noch, ja, aber das wird ganz sicher getestet. Glaube ich, im nächsten oder übernächsten Heft.
Ja.
Wo ich nirgendwo noch einen Test dazu fand, war zu Poppin' Twin Bee. Und das ist auf Super Nintendo ja auch ziemlich cool. Hat mir auch gut gefallen, wobei ich neulich die X68000-Variante mal gespielt habe. Und die gefällt mir tatsächlich von allen irgendwie am besten. Die ist, ja, kannst du, also wenn du mal Bock auf so ein Shoot 'em up hast, das ist schon auch ziemlich geil.
Weiß nicht, hatte nie irgendwie Twin Bee war auch
Ja, das ist halt das mit diesen Glocken, die man da immer anschießt, das ist halt komplett nervig. Man hat immer das Gefühl, man trifft genau die falsche Glocke im falschen Moment, um dann eben doch nicht das Extra zu bekommen, was man eigentlich gerne hätte.
Genau, immer die falschen Glocken treffen.
Immer die falschen Glocken. So, und jetzt sag du mir mal, was war das Spiel, was in deiner Sammlung bleiben muss, reinkommen muss? Und wir beziehen uns aber nur auf die Maniac. Wenn du,
Also,
andersrum, wenn du im Januar 94 nur ein Spiel retten konntest, welches wäre das?
schwierig. Also von denen, die ich gespielt habe, würde ich wahrscheinlich eher sagen Sonic Spinball.
Okay.
Aber, also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die wir halt schon vor einem halben Jahr mal getestet hatten. Aber ich würde sogar hingehen und sagen, was ich mir jetzt zulegen will, ich will ein Wissen Liz.
Okay. Ach, na ja.
Ich will ein Wissen Liz haben.
Naja, das kann man ja. Ich glaube, das ist nicht so,
Das ist,
so
glaube ich,
abartig
noch,
unbekommbar.
nee, das ist, glaube ich, noch gut bekommbar, aber das ist so, das stelle ich dann zu meinem Witzball für den C64 und dann ist es gut.
Bis gerade eben, aber während du jetzt gesprochen hast, habe ich dann noch mal schnell so drüber geschaut. Bis gerade eben wollte ich sagen, ja, das ist ja ganz leicht, Skyblazer und Punkt. Aber wer mich kennt, da müssen wieder mehr Worte verloren werden. Also, in der Sammlung bleiben wird Aladdin in der schicken roten japanischen Box. Retten würde ich sehr gern Skyblazer, weil das habe ich nicht. Und schönste und liebevollste Erinnerungen habe ich an Mystic Quest.
Das hast du aber auch nicht mehr, ne?
Nee, nee, nee. Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Alles verkauft.
genau, immer alles weg. Aber ja, das wäre so. Und da habe ich ja nicht mal Shining Force beachtet.
Ja,
Das,
das.
und Shining Force ist das Spiel, was ich mir vornehme, eines Tages mal durchzuspielen. Schon Hammers.
Cool.
Ja, also war am Ende jetzt eigentlich eine ganz schöne Ausgabe.
Ja,
Da war gar
waren ein paar
nicht.
okay Sachen schon dabei.
Schon, gell? Kann man schon machen. Fragen im Blog gab es diesmal nicht, was aber auch, denke ich, dem geschuldet ist, dass wir recht zeitnah zur letzten Aufnahme schon wieder aufnehmen, weil wir ein bisschen vorproduzieren mussten.
Immer dieser Urlaub.
Immer dieser Urlaub, genau, furchtbar, furchtbar. Nee, aber deshalb diesmal keine Fragen wieder. Aber da gab es einen sehr netten Kommentar beim letzten Mal noch. Danke für den schönen Podcast, freue mich jeden Monat darauf. Der November 93 war wohl leider spieletechnisch echt etwas mau, aber Kaio Flying Squadron ist schon ein ziemlich spaßiges Schmupp auf dem Mega-CD. Sicher nicht in derselben Liga wie Robo-Aleste oder Android Assault, aber trotzdem nichts, was ich freiwillig wieder hergeben würde. Das hat der, oh Gott, wie spricht man den Namen aus? Der Chaichuke. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich habe mich sehr darüber gefreut, der Wolfgang auch.
Ich habe mich
Das
auch
ist so,
gefreut, ja.
wenn ihr uns nicht bewerten könnt, irgendwie an einem Podcast-Portal oder was auch immer, so ein kleiner Kommentar im Blogbeitrag freut uns umso mehr, dass ihr Spaß dran habt an dem, was wir hier einmal monatlich so zusammenquasseln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr oder seid bereits hier angekommen, aber habt einen guten Start ins neue Jahr, sagen wir es mal so. Wir hören uns dann im Februar 1994 auch wieder.
Wahnsinn.
Und habe ich irgendwas vergessen? Nö, oder?
Nö, ich glaube nicht.
In diesem Sinne, Ski und Rodel gut, wir sind raus. Gute Zeit. Tschüss.
Kommt gut ins neue Jahr, vergesst das Zocken nicht und wir hören uns.